Dann kam irgendwie von Eminem, Eric Clapton, so diese ganzen Klassik-Songs, die man
so quasi... Es sind zwei Künstler, die man meistens in einem Atemzug nennt. Eminem, Eric Clapton ist...
Ich stehe auf der Bühne und ich zeige Babys von anderen Leuten. Und ich will jetzt aber endlich mal meine eigenen Babys hinhalten. So. In der Regel ist das ganze System sehr veraltet, sage ich mal, wie Songwriter bezahlt werden. Und ich meine, im Endeffekt wartest du sehr lange, bis deine Kohle da ist. Und so, okay, die ganze Welt schläft gerade und ich erschaffe was, was alle morgen hören können. So. Ich habe früher irgendwie 5-6 Sessions in der Woche gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ohne wirklich diese Medien hast du eigentlich keine Chance, irgendwie die Leute zu erreichen. So.
Wieder einmal hallo an alle und herzlich willkommen zum Ton Talk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Mein Name ist Ben Flohr und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mir der Name meines heutigen Gastes bis vor kurzem noch gar nicht bekannt war. Dabei ist er nicht nur als Songwriter schon für mehrere Charterfolge verantwortlich, sondern auch als Solokünstler ist er sehr erfolgreich unterwegs. Er ist zum Beispiel Mitautor des Songs Breakin' Me von Topic, der Ende 2020 auf sage und schreibe 1 Milliarde Streams gekommen ist und arbeitet derzeit mit der jungen Sängerin Zoe Wees zusammen, die wahrscheinlich in naher Zukunft zu den ganz großen KünstlerInnen dieses Landes gehören wird. Zum Zeitpunkt unseres Interviews war der Song Control gerade dick in den Charts. Darüber, wie man als SongwriterIn im Team arbeitet, wie Charthits entstehen, was Eric Clapton und Eminem gemeinsam haben und darüber, wie meine Unkenntnis mit über 1 Million Streams auf Spotify zusammenpasst, spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, René Miller.
Vielen Dank, hallo.
Hi René. Wir haben uns hier in Stuttgart getroffen, obwohl genau. Du gar nicht mehr hier lebst, aber du stammst hierher. Sag mal, wann war das nochmal genau, als du hier geboren wurdest?
Jetzt muss ich gerade selber überlegen. 1994, das ist...
Super. So, weil ich habe zwei Dinge festgestellt. Erstens, es gibt noch keinen Wikipedia-Eintrag von dir. Ja, Auftrag an da draußen. Und ich habe nirgendwo irgendwelche Einträge zu deinem Alter gefunden. Und jetzt haben wir gleich wieder einen Beleg für den...
Das ist super interessant.
...upcoming Wikipedia-Eintrag.
Super interessant, ja.
Okay, check. Geburtsdatum haben wir. Da kann ich schon mal einmal abhaken. Du hast ja bis vor nicht so allzu langer Zeit hier auch studiert, ist das richtig?
Genau, ja. Ich habe ja mehrere Studiengänge hinter mir, sage ich mal. Ich habe zuerst in Stuttgart, was habe ich studiert? Erneuerbare Energien. Frag mich nicht warum, aber...
Das ist so eine Ingenieurswissenschaft, oder?
Ja, im Endeffekt Luft- und Raumfahrttechnik. Auf erneuerbare Energien abgewandt. So, das ist mir dann auch erst aufgefallen, als ich dann angefangen habe zu studieren. Und genau, da habe ich schon Musik nebenher so ein bisschen gemacht und war mir noch nicht ganz im Klaren, was ich machen will. Abi gemacht und irgendwie keine Ahnung, was zu tun ist. Das habe ich dann abgebrochen und dann habe ich nochmal ein duales Studium hier in Stuttgart an der DHBW gemacht. Duale Hochschule Baden-Württemberg, DHBW, genau. Genau, da habe ich International Business studiert und das habe ich auch fertig gemacht.
Okay, was ja jetzt für deinen jetzigen Berufszweig sicherlich auch nicht ganz
gut. Absolut, ist. Absolut. Ich bereue keine Sekunde.
Und das hast du auch abgeschlossen. Bis dahin, deine Schulzeit, hattest du so eine eher straighte Buff-Durchschulzeit oder gab es da auch mal so Aushänger?
Pretty solid, würde ich sagen. Ich war Fußballer, also ich war immer irgendwie 3-4 Mal die Woche trainieren, Wochenende Spiel, Schule, ganz okay Noten, sage ich mal, so im mittleren Zweierbereich. Jetzt nicht überwiegend schlecht. Englisch war lustigerweise immer mein schlechtestes Fach.
Das ist aber bei Leuten, die dann irgendwann den Hang dazu kriegen, gut Englisch zu sprechen, echt nicht selten so.
Super, ja, ist super weird.
Aber da du ja dann direkt auf ein Ingenieurstudium gegangen bist, war Mathe sicherlich super.
Ja, Mathe und Sport war immer so mein Fach. Bio, glaube ich, auch. Bio war ich auch nicht schlecht. Das generell
krass.
So.
Ich bin hier schon beim richtigen René Miller. Du bist dieser Musiker, ne?
Ja, ja.
Okay. Oh, verdammt. Also, sage ich mal, ich nenne es mal normale Schullaufbahn.
Ja.
Erstmal ein weltliches Studium. Oder genau genommen zwei weltliche Studien, aber eins davon noch abgeschlossen. Aber irgendwann in dieser Zeit muss es ja mal so ein bisschen angefangen haben mit der Musik. Das heißt, du musst auch mal irgendwann angefangen haben, Gitarre zu spielen oder so. Wie ging das?
Also ich habe immer schon, auch während der Schule schon, Gitarre gespielt. Und eigentlich, wenn man ganz von vorne anfängt, so, ich habe zwei ältere Brüder. Bei uns ist jeder quasi dazu verdammt worden, sage ich mal, Gott sei Dank, dass man mit Blockflöte anfängt.
Schule
das, oder das musste jeder machen, so bei uns in der Familie.
Ah, okay.
Und dann das klassische quasi ein Jahr Blockflöte spielen und dann, dann musste man ein Instrument sich auswählen. Da habe ich die Trompete gewählt. Meine zwei älteren Brüder haben beide Gitarren gespielt und ich habe dann 4 Jahre, glaube ich, oder 4,5 Jahre Trompete gespielt. Und irgendwann mal war ich dann so, okay, ich will die Songs spielen, die ich auch im Rad, die ich gerne höre, so die, wo ich die CDs kaufe. Und das konnte ich mit Trompete immer nicht machen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen frustriert. Ich fand irgendwie Singen voll interessant. Und dann habe ich irgendwann meinen Bruder zur Seite geholt und habe gesagt, so, bringen wir jetzt mal Gitarre bei. Da war ich, glaube ich, 11. Und dann habe ich, glaube ich, innerhalb von einer Woche konnte ich quasi alle Akkorde spielen, weil ich halt die ganze Zeit so mega verliebt in dieses Instrument war und ich irgendwie so, oh, endlich kann ich das machen, was ich wirklich machen will, so. Und dann habe ich das relativ schnell gelernt, hatte noch ein Jahr dann quasi Gitarrenunterricht, wo man so ein bisschen die rechte Hand quasi, so dieses Rhythmusgefühl so ein bisschen beigebracht bekommt und dann habe ich quasi Gitarre gespielt und das aber auch für mich behalten. Das war immer so ganz leise in meinem Zimmer gesungen, damit mich ja niemand hört.
Ah, krass, echt? Also noch nichts von wegen hier, ich spiele euch mal vor. Und
so also ich war immer so, ey, ich finde es mega cool und es macht mir super viel Spaß, aber ich war immer eher so, ich spiele jetzt Fußball und da sind irgendwie die ganzen coolen Jungs und da erzähle ich doch jetzt niemandem, dass ich hier irgendwie Justin Bieber singe oder irgendwie High School Musical Songs spiele oder was weiß ich.
War das so das erste, also was waren so die ersten Songs, die du unbedingt spielen wolltest, die Heroes der Jugend?
Habe ich lustigerweise letzte Woche im Radio gehört, da war ich echt so, boah, krass. Green Day war die erste Band, wo ich wirklich die CD gekauft habe und einen riesen Poster hatte.
Diese American Idiot, also die...
Genau, Wake Me Up When so. September ja. End. Eines der ersten Songs, die ich auf der Gitarre gelernt habe, so, und wo ich dann auch zugesungen habe und alles. Dann kam irgendwie von Eminem, Eric Clapton, so diese ganzen Klassik-Songs, die man
so
quasi...
zwei Künstler, die man meistens in einem Atemzug nennt. Eminem, Eric Clapton ist quasi, ne, glaube ich, auch selbes Label.
Aber ich meine, also diese ganzen Gitarren-Classics, sag ich mal, von Eric Clapton, so diese ganzen Gitarren-Patterns, die man lernt, ja. Das habe ich alles mitgenommen. Ich habe super viel Ärzte damals gehört auch.
Man sieht dich, also jetzt, wenn man so auf Insta schaut oder so oder überhaupt, dann sieht man dich eigentlich ausschließlich, würde ich sagen, mit der Akustikgitarre, aber das klingt jetzt alles wie, damals war auch schon der Rocker am Start. Mit
auf jeden Fall sehr rocklastig und dann auch viel, also ich habe sehr viel Eminem gehört damals und habe damit auch quasi, das war dann für mich so, okay, ich war in der Schule schlecht, aber fand es halt voll interessant, Eminem Songtexte mit durchzulesen, zu analysieren, worüber schreibt er, warum schreibt er das so. Und ich habe diese ganzen Texte auswendig gelernt, weil ich halt immer gedacht habe, so, ey, ich muss wissen, wie man das ausspricht, ich muss wissen, wie man Texte schreibt auf Englisch. Das hat mir sicherlich geholfen, dann quasi auch die Sprache so ein bisschen zu verstehen, auch wie man das jetzt quasi im Songwriting verwendet.
Das wird ja auch gerne ein bisschen vernachlässigt, auch in Fragestellungen wie bei meiner. Also das heißt, woher dein Instrumentales kommen könnte, haben wir jetzt so ein bisschen eruiert, aber du bist Allround-Songwriter, also du schreibst Songs von A bis Z, ja, inklusive der Texte. War sowas deine Textschule oder hast du dann darüber hinaus noch irgendwie, keine Ahnung, dich für Lyrik interessiert? Keine Ahnung, was macht man, um Texter zu werden?
Also ich find generell immer super interessant, wie sich mein Hörverhalten über die letzten, sagen wir mal, 15 Jahre sich extrem verändert. Ich bin immer jemand, der... Ich würde immer eher sagen, auch wenn ich in einer Session bin, ich bin eher der Melodientyp, weniger der Texttyp, auch wenn ich überwiegend sehr viele Lyrics schreibe so und da auch immer sehr, also sehr involviert bin. Ich bin aber quasi von, wenn ich mir anschaue, wie ich früher quasi Musik gehört habe, war es immer so, ich höre einen Song 3-4 Mal und ich habe keine Ahnung, worum der Song geht. Aber ich habe halt irgendwie quasi die ganzen Melodien analysiert. Das ist auch teilweise bis heute nach wie vor mein Hörverhalten. Ich höre einen Song an und dann denke ich mir so, boah, krasse Melodien, super Produktion, interessante Elemente, die irgendwie verwendet werden. Und wenn ich das alles gut finde, dann höre ich auf den Text. Und wenn der Text dann auch noch on point ist und ich mir denke so, boah, das ist super besonders ausgedrückt, super tolles Thema, dann liebe ich diesen Song forever und dann höre ich den auch 1 Million Mal an. Ja. Wenn eine Komponente davon fehlt, dann bin ich eher so, ja, ist ein ganz nicer Song, hätte ultra nice sein können, aber diese letzten 10% haben gefehlt, so. Und ja, das ist halt so, und dementsprechend lege ich da halt auch voll viel Wert, wenn ich selber Songs schreibe. dass eben alles zusammenpasst. Es ist nicht nur irgendwie, wir haben eine coole Melodie, wir haben eine coole Produktion und wir haben irgendwie Lyrics, die dich so tief treffen, wo du sagst, so, das ist halt so auf den Punkt gebracht. Genau. Weiß jetzt nicht, ob ich die Frage beantwortet habe.
Mehr als das, ja. Nee, aber super. Wir sind der Podcast, der ausschweifen darf. Das ist genau richtig. Mein Lieblingsmodell ist, ich habe hier 15.000 Fragen vorbereitet und ja, am Ende habe ich 2 gestellt und dann haben wir einfach gequatscht.
Das ist sehr wahrscheinlich.
Ja, genau. Aber wenn du jetzt von deinem Hörverhalten so sprichst, ich breche jetzt zum Beispiel selber aus meiner Fragenstruktur schon völlig aus. Wir kommen auch gleich nochmal ein bisschen zurück auf deine Anfänge. Aber wenn du, das hat mich gerade interessiert, wenn du so bei deinem Hörverhalten sprichst, was ja schon auffällig ist, ich würde nachher gerne nochmal später dann ein bisschen mit dir über das Thema Internationalisierung sprechen. Mhm. Du singst Englisch und auch die Produktionen, an denen du beteiligt bist, sind meines Wissens alle englischsprachig. Hat das damit zu tun, also diese, ich nenne es mal Reihenfolge, also first the melody, dann so die Produktion und am Ende kommt der Text und das muss auch noch passen, weil ja bei deutscher Textung ist ja der Textinhalt erstmal sehr, sehr präsent. Oder welchen Grund hat das? Also warum singst du Englisch?
Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich teilweise fast gar nicht selber beantworten. Mir macht es einfach unfassbar viel Spaß, auf Englisch zu singen und also generell mehr Spaß auf Englisch zu singen wie auf Deutsch. Ich kann das auch nicht wirklich begründen. Es gibt unfassbar gute deutsche Songs.
Du hast vorhin die Ärzte genannt. Ne?
Also. Genau, Ärzte früher. Ich meine, alles, was gerade im Pop-Bereich irgendwie rauskommt, was deutschsprachig ist, ist auch unfassbar gut. Aber für mich hat mich nie fasziniert. So, es war immer so, wenn ich jetzt, ich weiß gar nicht, wer zu dem Zeitpunkt dann irgendwie gerade groß war in Deutschland, aber wenn ich mir halt dann quasi deutsche Songs angehört habe und ich habe mir aber dann halt gerade irgendwie Ed Sheeran angehört oder als ich dann irgendwie mal John Mayer irgendwie entdeckt haben, war ich auch so, what the fuck is happening? So. Und das hat mich aus irgendeinem Grund, ich fand es immer mega cool, Englisch zu sprechen und das hat mich auch frustriert. So. Ich war immer so, ich liebe diese Sprache und ich würde so gerne diese Sprache können, aber ich komme halt mit einer 5 nach Hause. So, und meine Eltern denken so, was machst du so? Lern mal deine Gruppenvokabeln. Und irgendwas hat mich darüber halt immer fasziniert. Und ich weiß nicht, ob es die Challenge ist, dass man halt nicht nur im deutschen Markt quasi bleibt und sich darauf in Anführungszeichen beschränkt auf den Markt und quasi so eben Songs hat. Ich habe mittlerweile so viele Freunde auf der ganzen Welt und es ist natürlich irgendwie cooler, wenn du einen englischen Song dahin schickst und sagst, hier, guck mal, habe ich geschrieben.
Naja, also ich meine, ich habe jetzt gerade neulich die Info gehört, dass du ja auch schon echt woanders, also du bist mal wo, in Indonesien, glaube ich, gechartet. Das geht natürlich auf Deutschland wahrscheinlich nicht, außer man heißt Rammstein.
Ja, so, ja, stimmt.
Können das, aber
stimmt.
Mir hat mal ein Singer-Songwriter gesagt, dass es so eine Klangfaszination an der englischen Sprache gibt, die er übrigens auch hat. Der schreibt auch auf Englisch. Und der hat mir aber auch gesagt, der mag deutsche Musik total gerne und er hat gesagt, ich kann halt nicht Deutsch schreiben.
So, ja.
Es gibt, also laut seiner Theorie gibt es Leute, die können Deutsch schreiben und Leute, die können es nicht und dann klingt es gezwungen und klingt blöd, weil Deutsch schreiben oft schwierig ist.
Unterschreibe ich zu 1000%. Ich hatte neulich auch ein Meeting mit meinem Verlag und da hatten wir auch irgendwie gequatscht, so, ja, wie sieht's aus mit deutschen Themen? Und dann war ich halt einfach, ich meine, ich habe jetzt gerade Erfolg in Sachen, die international funktionieren und ich glaube halt, in dem Zuge habe ich auch so ein bisschen bewiesen, okay, das, was ich mache, ist international und nicht deutsch. Und ich glaube, wenn man jetzt, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Mark Forster, Vincent Weiss, da gibt es einfach meines Erachtens einfach so viele Leute, die besser sind im deutschen Songwriting wie ich. Deswegen sehe ich mich da auch einfach nicht.
Ja.
Ich finde, Deutsch ist eine unfassbar schöne Sprache. Es gibt unfassbar tolle Songs auf Deutsch.
Aber man hat auch schnell die Gefahr, dass man in den Schlager abrutscht, wenn man deutsche Popmusik machen will. Ne?
Das, ja, also ich will damit, das ist ein schmaler Grad.
Ich will damit jetzt nicht den Schlager denunzieren, um Gottes Willen. Aber also die Idee, also wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, Silence von dir vorstelle mit einem schlechten angesetzten deutschen Text, dann kann so ein Text schnell so eine schnulzige Schlagernummer werden.
Ja,
ne?
Ja.
Da, also so.
Tatsächlich, ja.
Aha. Okay, lass uns mal ganz kurz nochmal zu deiner jetzigen Situation zurückkommen, weil hinten wollen wir uns noch ganz viel über den produktiven Teil deines Lebens unterhalten. Du lebst derzeit in Berlin und im Vorgespräch haben wir uns schon kurz darüber unterhalten, dass ich lustigerweise feststelle, dass die meisten meiner Interviews, also die meisten Treffen, die ich so habe mit Profimusikern aller möglichen Bereiche, sich um Berlin drehen.
Ja.
Du hast mal gesagt, dass dein Umzug nach Berlin 2018 war so dein Startschuss zur Vollzeit-Musikkarriere. Ja. Was warst du denn vorher?
Also ich habe ja im Endeffekt noch studiert und habe quasi gerade meinen Bachelor gemacht. Und für mich war damals 2015, als ich das Studium angefangen habe, war mir schon klar, okay, ich will glaube ich, in diese Singer-Songwriter-Geschichte, ich will Musik hauptberuflich machen, ich weiß nur noch nicht wie. Und ich war in dem Stadium halt auch noch so, ich kann jetzt noch nicht Vollzeit Musik machen, weil ich glaube, noch nicht so weit bin. Und dementsprechend habe ich ja gesagt, komm, ich mache das Studium, versuche mein Level quasi abzuleveln, sozusagen Songs zu schreiben, Erfahrungen zu sammeln, mich zu verbessern in verschiedenen Gebieten. Das heißt irgendwie Gesang, das heißt Produktion, das heißt generelles Songwriting, das Handwerk einfach lernen so. Und mein Ziel war es halt immer so, okay, sobald ich die Bachelorarbeit abgebe, muss es so viel sein, dass ich quasi das Studium aufgebe und dann Vollzeit Musik machen kann. Und das ist auch Gott sei Dank genauso eingetreten. Also ich habe, glaube ich, meine Bachelorarbeit abgegeben und bin einen Tag später nach Berlin gezogen. und genau, das war dann für mich dann quasi der Startschuss, weil ich habe einfach über sehr viele Trips nach Berlin gemerkt, okay, das ist die Stadt, wo ich wirklich hin muss, weil du musst halt, wenn du in einem, keine Ahnung, wenn du Schlager machen willst, wenn du internationale Popmusik machen willst, so, es gibt halt verschiedene Orte, wo man sein muss, um das wirklich Vollzeit zu machen, wenn du auf andere Leute quasi abhängig, also von anderen Leuten abhängig, ja. Genau. Ja. Und für mich war das halt so, okay, ich war irgendwie, ich glaube, 3-4 Mal in Berlin, immer für so eine Woche ungefähr und habe halt gemerkt, so, okay, in der Zeit, wo ich da bin, komme ich viel schneller voran wie 2 Monate Stuttgart. Ja. Und das war für mich dann halt irgendwann mal so der Moment, wo ich halt dann, ich habe dann glaube ich auch noch irgendeinen Podcast gehört von Ryan Tedder, irgendein Interview, wo er sagt, you gotta be where the songwriters are. Mhm. So, wenn du erfolgreich sein willst, musst du da sein, wo die Leute die Musik machen, ja, die du machen willst. So. Und das war dann für mich so, ich habe immer so gehadert, ich weiß, ah, es ist schon ein Riesenschritt so und jetzt irgendwie Family und Friends verlassen und dann irgendwie ganz allein in der Stadt sein und irgendwie alles neu aufbauen. Aber diesen Satz habe ich gehört und dann war ich halt so, dann habe ich halt meinen Manager angerufen und habe gesagt so, I'm moving to Berlin, man.
genau. 1 Milliarde Plays. Scheint sich gelohnt zu haben. ist Berlin da alternativlos oder würdest du sagen, also gut, im Vergleich zu Stuttgart kann ich mir vorstellen, aber gibt es andere Orte in Deutschland, die du ähnlich hoch anrechnen würdest?
Also ich bleibe bei der Ansicht, dass Berlin auf jeden Fall der Hotspot ist, für eigentlich fast egal, was du machst. Ich glaube, also im Schlagerbereich habe ich jetzt einfach sehr wenig zu tun, aber ich glaube, da gibt es auch in Hamburg sehr gute Leute, in ganz NRW gibt es, glaube ich, sehr viele Leute, die da sehr erfolgreich sind oder eben auch nicht in Deutschland. Aber was eben internationale Musik angeht, was EDM und so angeht, generell ist in Berlin einfach. Du hast alle Verlage, du hast alle Labels da. Ja. Das ist einfach der Dreh- und Angelpunkt. Und selbst wenn du in einer anderen Stadt bist, kommst du halt nicht drum rum, weiß ich nicht, alle 2 Monate mindestens nach Berlin zu kommen, um irgendwelche Meetings wahrzunehmen.
Aber ist es nicht auch so, also wie wirkt sich das aus? Ich habe immer so den Eindruck gehabt, das haben ja auch tatsächlich in der Stadt, aus der ich komme, Menschen gespiegelt, die sich auch nach Berlin bewegt haben und dann immer wieder gekommen sind, weil sie gesagt haben, du, hier in der Stadt bin ich echt ein angesehener Schlagzeuger und werde gut gebucht. Sobald ich nach Berlin komme, bin ich eine Null, weil das sind alle so noch viel, viel höher. Also ist der Konkurrenzdruck da nicht auch viel höher oder ist es in der Songwriter-Szene was anderes?
Also es ist absolut. Ich meine, du bist in einem, ich sage immer so, du bist in einem, wie sag ich's immer, in einem Fischtank, der voll mit Haifischen ist. Und es gibt ganz kleine, ganz wenige kleine Fische. Dementsprechend ist da der Druck natürlich mega hoch. Und ich habe mir da auch immer selber sehr hohen Druck gemacht, relativ hohe Ansprüche, die, glaube ich, auch dafür gesorgt haben, dass man halt irgendwie so schnell auch vorankommt. Aber im Endeffekt, ich meine, gerade wenn man internationale Musik macht, ist man da auch nicht nur in Konkurrenz mit dem deutschen Markt, sondern eigentlich mit allem
mit
auf der Welt. Ich meine, für mich war es zum Beispiel immer sehr, sehr demotivierend, wenn ich YouTube aufgemacht habe und ich habe mir irgendwelche Cover angeschaut von unfassbaren Menschen auf der ganzen Welt, wo du wirklich denkst, so, das ist einfach eine Weltklasse Stimme, das ist grandios. Und wenn die Person es nicht schafft, wie zur Hölle soll ich das machen? So. Also solche Momente gibt es schon auch immer so wieder. Und dann habe ich mir aber auch immer gedacht, so, ja, ich muss einfach machen und alles andere kann mir niemand sagen, so. Man muss es einfach ausprobieren.
Stichwort international. Das kann man hier, glaube ich, ohne Probleme disclosen, weil es kein Geheimnis ist. Dein Künstlername ist René Miller. Ja. Bürgerlich heißt du tatsächlich René Müller.
Richtig.
es gibt auch im Netz da draußen Informationsquellen, die einem verraten, woher dieser spontane Wechsel kam.
Was steht denn da?
Da steht, dass es einen sehr spontanen Anruf eines DJs gab, der dich in, keine Ahnung, Overseas rausbringen wollte und gesagt hat, wie ist dein Künstlername?
Wo stand das?
Ich habe es gehört tatsächlich.
Okay,
super. Es gibt einen Podcast, in dem du das erzählst.
Okay, ja.
Also du nennst dich René Miller, du singst auf Englisch. Dir ist ausgesprochen wichtig, dass du in Berlin beispielsweise diesen internationalen Kontakt, diesen internationalen Touch hast. Und wir haben gerade schon festgestellt, gut, den deutschsprachigen Bereich, das mag eben auch am kreativen Output liegen. Also du schreibst einfach lieber auf Englisch, vielleicht auch besser auf Englisch. Aber das funktioniert ja auch als deutscher Künstler. Woher kommt, also warum ist dir diese Internationalisierung so wichtig? Also warum, irgendeinen Namen, Max Giesinger, Vincent Weiss, sind hier mega erfolgreich, jeder kennt sie.
Ja.
Und dein, wahrscheinlich hast du gar nicht weniger Klicks als die, aber natürlich breiter verteilt über den Globus. Deswegen kannte ich bisher den Namen Max Giesinger, aber nicht den Namen René Miller.
Klar.
Also woher kommt dieser Wunsch? Hast du schon immer so einen Hang zu Übersee? Ich glaube, du warst auch in deiner Jugend mal irgendwann in den Staaten, wenn ich es richtig beobachtet
genau,
habe.
Genau, ja. Also ich bin generell nach meinem nach meiner Schule, als ich die abgeschlossen habe 2012, habe ich dieses klassische Work-and-Travel-Jahr gemacht in Australien, Neuseeland und dann eben auch in Kalifornien, was ja damals quasi so ein bisschen im Endeffekt fast jeder gemacht so. Viele Leute, sagen wir mal, in meinem Alter, ich glaube, es waren wirklich, ich weiß nicht, 30-40%, die wirklich auch alle nach Australien, nach Neuseeland. Ich hatte in der Schule noch einen Schüleraustausch, wo ich in Kalifornien war, wo ich dann relativ viele Freunde in Kalifornien hatte, die ich dann quasi auf der Weltreise quasi auch noch besucht habe. Und das ist tatsächlich auch die Zeit gewesen, wo ich gemerkt habe, dass Musik ein sehr essentieller Part in meinem Leben ist. Weil ich bin nach Australien geflogen und war, wie gesagt, der Fußballer, der irgendwie 5-mal die Woche trainiert und irgendwie Fußballprofi werden will. Und dann bin ich nach Australien geflogen und habe auf einer Orangenplantage gearbeitet für 4 Wochen und habe jeden Tag morgens um 6 Uhr auf den Patch und dann quasi Orangen gepflückt, 7 Stunden. Danach gehst du heim, chillst am Pool, weil es irgendwie 45 Grad hat. Und dann habe ich da irgendwann mal gemerkt, so, mir fehlt irgendwas, aber richtig heftig. Aber ich konnte es nicht ausmachen. Ich war dann so, keine Ahnung, ich habe Fußball hier. Wir kicken hier einmal in der Woche. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, so, ja gut, mir fehlt das Gitarre spielen und singen. Und dann habe ich mir eine Gitarre bestellt im Internet und es hat irgendwie 3 Wochen gedauert, bis sie da war. Und als sie endlich da war, war ich so, oh, endlich. Und dann habe ich quasi jeden Tag in meiner freien Zeit unterm Orangenbaum geübt und gesungen und keine Ahnung. Dann ist es halt so, du reist quasi um die Welt, hast eine Gitarre dabei. Jeder fragt dich.
Sag mir bitte, dass du die ganze Zeit dann an irgendwelchen gemütlichen Lagerfeuerrunden da
auf
echt Eisen hast.
Auf jeden Fall.
Ist das schön. Krass. Also
aber
entschuldige, wenn ich dich da in dem Moment gerade als Klischee bezeichne, aber es ist ein wunderschönes Klischee. Ich finde das die Vorstellung fantastisch.
Auf einer einsamen Insel am Strand. aber das war tatsächlich, weil ich war einfach immer unfassbar schüchtern und unsicher, was Leute davon halten, wenn ich singe. So, es war mir immer ultra unangenehm.
Ja, na klar, aber ich meine, gerade wenn du, also klar, das Singen ist das eine, ich meine, persönlicher geht's nicht. Und das ist eh eine Frage, die ich mir bei Songwritern ganz oft stelle. Ich meine, was ist es für eine, also ich habe in meinem Leben schon in vielen Bands gespielt und es gab immer irgendwie diesen Typen, der mit den Songs reinkam und die wir dann gespielt haben. Mhm. Und ich habe mir das nie so klar gemacht, aber wie hart ist es denn, also wie hart muss es sein, du weißt es besser als ich, sich einen Song ausgedacht zu haben und den jemandem zu präsentieren auf die Gefahr hin, dass die ja alles sagen können. Finde ich scheiße, finde ich gut,
ja.
Nee, das ist, komm mal, lass mal hier und so.
Ja.
Also das ist ja eine unheimlich harte Nummer und die geht bei sowas natürlich los. Überhaupt erstmal Leuten was vorsingen.
Auf jeden Fall. Und das war halt für mich quasi einfach nur, ich habe am Anfang immer noch so, ich mache es nur für mich, so, ich kann es hier niemandem zeigen, so, weiß ich nicht. Und irgendwann war ich halt so, naja, keine Ahnung, die meisten Leute, die du da triffst du im idealen Fall triffst du sie wieder. So ist auch viele Leute, die wir da kennengelernt haben, habe ich auch in Deutschland oder auf der ganzen Welt wieder getroffen. So, aber viele Leute triffst du auch einfach nur einmal und du siehst die halt nie wieder. So. Und das war dann irgendwann mal in meinem Kopf. Dann war ich halt so, naja, scheiß drauf. Ich singe jetzt einfach mal Ed Sheeran A-Team und dann gucken wir mal, was passiert. So. Und dann war das halt wirklich das Feedback, was ich aufgesaugt habe, wo ich halt plötzlich gemerkt habe, so, krass, kennen die Leute nicht, die kennen mich nicht und die finden das irgendwie nice, so, cool, so, das ist irgendwie, alright. Und dann bin ich quasi, als ich von der Weltreise nach Hause gekommen bin, habe ich dann gesagt, okay, ich will eine Coverband gründen, haben eine Coverband gemacht, haben wir 2 Jahre auf Straßenfesten und haben da auch irgendwie an Silvester vor 3000 Leuten gespielt, so super geile Momente. Und dann gab es irgendwann den Moment, wo ich dann gesagt habe, so, ich glaube, ich habe das aufgesaugt und ich will jetzt aber eigene Songs machen. So, mir kam das immer vor, wie ich stehe auf der Bühne und ich zeige Babys von anderen Leuten und ich will jetzt aber endlich mal meine eigenen Babys hinhalten. So.
Cut. Leider muss ich hier kurz unterbrechen. Wir haben in den folgenden 10 Minuten über einen bestimmten Bereich in Renés Leben gesprochen, in dem sich nach unserem Interview etwas geändert hat. Deshalb hat René mich gebeten, diesen Teil aus dem Interview zu entfernen. Seid uns bitte nicht böse, dafür geht es jetzt direkt weiter mit unserem Gast.
Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die ich wo jeder Gast durch muss und natürlich auch jeder Hörer und jede Hörerin. Und die können mir dann hinterher an podcast@gebermusik.com schreiben, ob ich diese blöden Spiele endlich mal sein lassen soll. Bis dahin lasse ich sie nicht. Du bist Berufsmusiker. Alle Menschen, mit denen ich mich unterhalte, sind Berufsmusiker. Und ich versuche meine Beschreibung mal kurz zu halten, denn ich beschreibe es ja in jeder Folge. Aber du weißt noch nicht, was auf dich zukommt. Es gibt kaum eine Tätigkeit, die so mit Klischees behaftet ist. Also ich habe dich gerade unfreundlicherweise schon mal als Klischee bezeichnet, als ich an diesen wunderbaren Moment von dir in Australien mit der Akustikgitarre gedacht habe. Aber es gibt noch eine ganze Menge andere Musiker-Klischees und ich habe mir meinen Spaß gemacht, habe davon einige recherchiert und habe dir hier ein paar Karten daraus gemacht. Und ich würde mir wünschen, dass du dir mal 3 dieser Karten blind ziehst, da stehen dann irgendwelche Musiker-Klischees drauf und mir mal sagst, ob die stimmen oder nicht. Ob die vielleicht auch auf dich zutreffen oder ob du Leute kennst, auf die es zutrifft oder ob es vielleicht auch nicht stimmt. Ich muss noch eine Sache sagen, und das liegt nicht daran, dass ich das nicht gewollt habe. Ich habe so recherchiert und interessanterweise findet man tatsächlich, lustigerweise, eigentlich ausschließlich Klischees über Musiker. Ist ganz schön, so sind die Damen schon mal raus. So.
Ja, aber das ist auch irgendwie ein Thema, so, also das ist ja auch irgendwie generell, wenn man sich irgendwie Musikproduzenten anschaut, Künstler, die in den Charts sind, es ist einfach, also da kann man sagen, was man will, das Übergewicht von männlichen Leuten ist einfach krass.
Absolut.
Also, das ist einfach nur krass.
Hinter den Kulissen weiß ich es gar nicht so genau, aber in den Charts sieht man es ganz deutlich. Aber das sind ja time to change. Ich meine, ihr geht gerade mit Zoe Wee an den Start, Wees an den Start. Und das ist lustigerweise gerade, ich habe sie gerade heute Morgen, ich folge Dunja Hayali unter anderem auf Instagram und die hat gerade heute Morgen den Soundcheck im Morgenmagazin von Zoe Wees gepostet, wo ich dachte, ey, Bader-Meinhof-Syndrom, so, ich beschäftige mich gerade ein bisschen mit René und zack, habe ich die gleich in der Timeline. Und man kann ja auch wirklich sagen, was man will. Ich wusste vorher auch noch nicht viel über sie, aber schon krass.
Unfassbar beeindruckend.
Control hört, an dem du ja, glaube ich, auch beteiligt bist.
Ja.
Ist schon eine Mega-Nummer mit einer Mega-Stimme und einer Mega-Person. So.
Ganz kurzer Side-Input. Das war die erste Session, die wir gemacht haben.
Mit Zoe.
Das war ihre erste Songwriting-Session. Das war der erste Tag. Ich habe sie da kennengelernt an dem Tag und wir haben diesen Song geschrieben. Und am Ende vom Tag waren wir halt echt irgendwie immer mit diesen... also es ist nach wie vor, glaube ich, 75% von den Vocals von diesem Tag sind noch im Original-Song, den man
die
jetzt
Aufnahmen.
Hört. Die Aufnahmen.
Ach krass.
Also es gibt noch ein paar Sachen, die man irgendwie nach-recordet hat.
Ich hätte gedacht Demo und dann alles nochmal neu aufnehmen.
Das war einfach dieser emotionale Moment an dem Tag, wo wir das geschrieben haben, wo sie auch ihre Story erzählt hat, wo wir uns alle neu wirklich kennengelernt haben. Ja. So. Und das konnten wir nie wieder reproduzieren. Und das ist auch einfach ein magischer Moment. Also wirklich, am Abend, Patrick, einer der Produzenten, wir haben alles aufgenommen. Die Demo-Produktion stand, wir saßen zu 6 im Studio in so einem kleinen, wirklich, vielleicht so groß wie der Raum jetzt hier, so, was sind das, 10, 15 Quadratmeter?
Audio-Kommentar, wir sitzen in einem sehr, wirklich sehr kleinen Studioraum.
Ja, aber mit einem sehr schönen Ausblick.
Mit einem wunderschönen Ausblick, ja.
Den nur du genießen kannst, weil ich das Fenster im Rücken habe. Aber wir haben diese auf die Leertaste gedrückt, der Song hat angefangen und wirklich, wir haben uns gegenseitig angeguckt und das einfach nicht. Es war einfach zu krass. Ja. Gänsehaut am ganzen Körper.
Auch hier ein kleiner Anspieltipp. Naja, was sage ich? Also, das sind jetzt alles natürlich, wir verraten nicht, wann es ist, aber das ist alles zu der Situation, in dem Moment, in dem wir den Podcast gerade aufnehmen. Ich gehe ehrlich gesagt fest davon aus, dass wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wir haben es dann jetzt Anfang 2021, gehe ich davon aus, dass das Ding schon durch die Decke gegangen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt, also falls irgendein Hörer oder irgendeine Hörerin Zoe Wees noch nicht kennt, dringender Anspieltipp. Aktuelle Single ist Control und ich muss echt sagen, mega Nummer, mega Person, also dringend. Ja. Manche kennen sie vielleicht unbedingt. Schon, sie war ja mit 15 bei The Voice Kids, ne?
Genau.
Und ist seitdem, glaube ich, so mit einem Fuß im Business gestanden.
Ja, also im Endeffekt hat sie, das ist auch witzig einfach, ihr Schullehrer oder einer ihrer Musiklehrer hat sie in der Aula singen hören. Und seitdem haben die angefangen zu arbeiten oder halt quasi in den Pausen angefangen zu üben. Und er kannte eben die Produzenten, mit denen wir jetzt gerade auch das alles machen, mit denen ich wiederum sehr viel mache. Irgendwann mal war das halt dann so, hey, du bist gerade in Hamburg. Wir hätten hier eine junge Dame, die noch kein Schwein kennt. Zoe Wees, hast du Bock? Und dann war ich halt, dann haben wir irgendwie ein Cover angehört, glaube ich, von Luis Capaldi. Und dann war ich halt so, pff, ja, safe. Lass machen, lass ausprobieren.
Und auch gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich richtig informiert bin, auch gerade irgendwo, ich glaube, in Italien gechartet?
Die Single ist Gold gegangen.
Gold gegangen,
in
genau.
In Italien, richtig. Glaube ich, ja, genau. Letzte Woche.
Also genau. Auch hier wieder richtiger Riecher. Lass mal kurz das Spiel machen.
Ja, sehr gern.
Erstes Klischee, was haben wir?
Kein Musiker kann nur von eigener Musik leben. Das stimmt nicht. Also, das stimmt auf jeden Fall nicht. Also es gibt schon Musiker, die davon leben können. Es ist nur der Zeitpunkt, bis man Geld verdient, ist in der Regel dauert sehr lange.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum, ich meine, ich bin auch nach Berlin gezogen, hatte irgendwie Taschengeld zusammengespart, das mir irgendwie für ein halbes Jahr gereicht hätte, so, um in Berlin alleine zu leben, so, sonst hätte ich mir einen Job suchen müssen. Im Endeffekt hatte ich da auch schon irgendwie Songs mit großen DJs, die auch Millionen Streams hatten.
Calvin Harris.
Bitte?
Calvin Harris war, glaube ich, einer der
ersten. Nee, Mike Perry. Mike Perry.
Aber genau. Calvin Harris gab's.
Nee.
Ach, Calvin Harris, was rede ich? Calvin Jones.
Calvin Jones, ja. Mit Calvin habe ich viel gearbeitet, aber es ist nie was rausgekommen. Ah, okay. Aber mit ihm war ich zusammen auf Tour. Mhm. Alles Dinge, die natürlich dann Schritt für Schritt kommen. So, aber in der Regel ist das ganze System sehr veraltet, sage ich mal, wie Songwriter bezahlt werden. Und ich meine, im Endeffekt wartest du sehr lange, bis deine Kohle da ist.
Aber offensichtlich, also wie man an dir sieht, irgendwann kommt sie dann. Und de facto kann man sagen, also ich habe vorhin gewitzelt, weil als du mir den Kaffee gebracht hast, dass Musiker ja immer servieren können, weil sie nebenbei auch noch im Restaurant ihr Geld verdienen müssen. Aber Tatsache ist, du lebst von deiner Musik. Du hast keine sonstigen
Nebenkünfte. Genau, im Endeffekt, ja. Ich habe quasi auch einen Verlagsvorschuss bekommen. Bei Sony ATV gesigned und davon kann ich quasi, das ist halt das, was sehr viele Leute machen, dass sie halt erstmal sich einen Vorschuss holen, davon leben können und dann die Musik über die Zeit, wo du quasi gesigned bist, das wieder einspielt und du dann hoffentlich aus diesem Loch rauskommst, aber wenn du es nicht einzahlen kannst, dann bist du in einem Circle, in dem du dich vielleicht nie wieder rausbewegen kannst, so, dass ist alles irgendwie ein Risiko so, aber es ist ja auch, man ist ja auch mit der Überzeugung da, dass man das auch schaffen kann. So.
Auf jeden Fall. Und ich sag's nochmal, 1 Milliarde Plays. Gut, dann auch irgendwann später.
Aber also, was ich dazu sagen will, ist, also wenn man sagt, von eigener Musik zu leben, da gibt's auf jeden Fall sehr viele Künstler, die von ihrer eigenen Musik leben können. Die Frage ist halt nur, gibt's, man verdient in der Regel nicht von Tag 1 sofort mit Musikgeld, sondern es dauert halt in der Regel mehrere Jahre. Okay, ich drehe hier gerade die nächste um. Ich wusste, ich finde es geil, dass ich es auch gezogen habe, aber ich wusste, dass so eine Frage kommt. Musiker sind Alkoholiker und nehmen Drogen. Das ist teilweise richtig und teilweise falsch. Es gibt, don't get me wrong, es gibt super viele Leute. Eine Freundin von mir hat neulich auch eine Umfrage gemacht, wo sie halt gemeint hat, so, hey, sie findet es halt voll krass, weil sie die Dokumentation von, oder das Interview von Capital Bra über seine Teledin-Suche, ich kenne mich da nicht aus. Ich habe Teledin zum ersten Mal gehört, als ich das Video gesehen habe.
Ich tatsächlich auch. Ich habe mich auch gefragt, ob das jetzt nicht eine super Werbung für dieses Zeug ist.
Ja, so, hey, das hört sich irgendwie sehr einladend an. Ja. Nein, es gibt sehr viele Leute und man trifft auch sehr viele Leute. Man ist auch auf Partys. wo das konsumiert wird und wo du wirklich auch teilweise denkst, so, what the fuck. Meine Erfahrung ist, je erfolgreicher die Leute sind, desto weniger sieht man sowas.
Ja, es hat so ein bisschen was von Pseudo-Fame vielleicht, also wenn du auf den richtigen Partys bist und der Meinung bist, hey, ich muss das Zeug jetzt nehmen, nämlich genauso cool, also ja. So wie es auf dem Schulhof mal cool war, seine erste Zigarette anzumachen, weil die Coolen haben geraucht,
ja.
Dann später koksen vielleicht die Coolen oder nehmen irgendwelche Pillen oder so. Ja, interessant. Das Interessante ist, dass das aus deiner Sichtweise eine ganz andere, also ich habe mich mit anderen Leuten darüber unterhalten und da ging es zum Beispiel viel, so bei den Touring-Musicians, ging es dann viel um dieses, was ich auch kenne, du bist auf Tour und Tour ist mal vor allen Dingen eins, langweilig. Das heißt, du hast zwei Stunden Show am Abend, du hast nachmittags auch mal einen Soundcheck und der Rest der Zeit ist warten. Aber der Backstage-Kühlschrank ist immer da und da ist immer Bier drin. Und das heißt, gleich nachmittags zum ersten oder auch vormittags zum ersten Bier zu greifen, ist total einfach. Also es gibt viele, die einfach auch darüber da reinrutschen, übers Touren. Wie soll ich es nennen, Szene-Ding ist nochmal ein anderer Aspekt, den ich aber auch durchaus nachvollziehen kann. Ich kann mir das gut vorstellen.
Also I get it, wenn man irgendwie auf Tour ist, so klar, trinkt man da hier und da mal ein Bier, so mich exhaustet sowas mega krass, weil du bist halt irgendwie im Zug oder im Auto oder im Bus die ganze Zeit so. Und dann, wenn du irgendwie am Tag vorher dann irgendwie viel getrunken hast, bist du halt dadurch schon mega fertig.
Na, und du musst auch noch singen.
Wenn du singst, musst du halt gucken, dass deine Stimme am Start ist. Und wenn du halt irgendwie, also keine Ahnung, wenn ich Alkohol trinke, dann ist meine Stimme am nächsten Tag auf jeden Fall am Arsch.
Ja.
Deswegen trinke ich auch sehr wenig. Ja. Aber ja, also wie gesagt, also das ist auf jeden Fall ein Klischee, was stimmt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Musiker Alkoholiker und Drogen nehmen, Alkoholiker sind und Drogen nehmen. Ich sage, dass es hier und da auf jeden Fall passiert, auch teilweise öfters oder täglich. Aber meine Erfahrung ist wirklich so, wenn man sich halt anschaut, wie erfolgreich die Leute sind, desto weniger sieht man sowas eigentlich auch. Ja.
Okay, nennen wir es, es ist differenziert.
Ja, ist bei beiden eigentlich so.
Beiden eigentlich. Ja, aber das ist ja eigentlich gut, weil ich meine, Klischees haben ja einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit.
Ja.
Und was hat schon Anspruch auf Allgemeingültigkeit?
Voll.
Dass eine Aussage mal vereinzelt stimmen kann, klar. Aber gut, also auf jeden Fall halten wir mal fest, nein, nicht alle Musiker sind zwangsläufig Drogis oder Alkoholiker.
Richtig. Hurra. Es bleibt Hoffnung. Musiker schlafen immer lange.
Also für die Zuhörer, wir treffen uns hier am Nachmittag, weil René noch ausschlafen muss. Nein, das hatte logistische Gründe. Tatsächlich hätten wir uns eigentlich heute Vormittag treffen wollen. Also René wäre durchaus bereit gewesen, auch schon um 10 oder früher Gewehr bei Fuß zu stehen. Jetzt kommt Renés Aussage.
Ja, ich muss sagen, ich schlafe tatsächlich sehr lange. Also ich gucke, dass ich meine 8 Stunden auf jeden Fall jeden Tag schlafe. Ich finde es halt super wichtig, wenn man kreativ ist. Auch für die Stimme sollte man irgendwie ausgeschlafen sein. Ich bin generell jemand, der sehr lange schläft, auch länger wie 8 Stunden, das passiert auch. Ich kenne sehr viele Musiker, die auch sehr viel schlafen. Ich glaube, das Klischee, ich weiß, wie das entsteht, ist einfach der Grund, dass wir halt, also ich bin zum Beispiel Mensch und da zählen auch sehr viele Freunde von mir, die auch Musik machen dazu, die aus irgendeinem Grund ist man abends manchmal produktiver und kreativer wie tagsüber. Ich kann mir das nicht erklären, mir geht es, glaube ich, immer so ein bisschen so, okay, die ganze Welt schläft gerade und ich erschaffe was alle morgen hören können. So wenn es so irgendwie so ein dummer Gedanke, du hast auf dein Handy, alle schlafen, du kriegst nicht die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten und musst irgendwas beantworten oder wirst angerufen. Ich glaube, du bist da einfach generell fokussierter so. Es gibt Tage, wo ich wirklich irgendwie auch einfach um 11 oder um 12 aufstehe, aber da gehe ich halt auch einfach um 4 ins Bett oder um 3.
Ja, aber Tatsache scheint das ja auch wieder fast disziplinübergreifend so zu sein. Das heißt, also bei dir als Kreativen und tatsächlich, ich gehe da mit, dass viel solche Kreativarbeit, gerade so, die so im Flow passiert, wo man so drin ist, dass die sich irgendwie in den späteren Tag, auch in die Nacht erstreckt.
Ja.
Und natürlich, wenn man auf Tour ist, wenn man spielt, wenn man auch zum Beispiel von Covermusik leben muss und so, spielt man nachts halt.
Ja, es ist auch einfach, also muss man auch wirklich sagen, so ist doch einfach anstrengend.
Ja.
Also ich weiß nicht, wenn du eine Coverband hast und du 2 Stunden oder 3 Stunden am Abend spielst und spielst irgendwie 4 Sets, also ich bin danach immer fertig gewesen. So.
Ich habe mal in einer Coverband gespielt, da haben wir im Schnitt so 6 Stunden gespielt.
Und das ist heftig. Das ist heftig.
Ja. Und da bin ich dann morgens auch nicht um 8 aufgestanden.
Ja, also es ist ja dann noch völlig, weil es ist halt auf der einen Seite, also ich finde zum Beispiel auch ins Studio gehen. Ich habe früher irgendwie 5, 6 Sessions in der Woche gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Weil du bist halt einfach irgendwann mal physisch am Arsch und dann halt
Birne macht doch zu, oder?
Also genau, also du hast halt irgendwie so, du zermartest dir den Kopf den ganzen Tag mit Melodien und mit irgendwie Text. Dann bin ich meistens derjenige, der es auch einsingen muss. Das ist halt auch nochmal irgendwie dieses Physische so. Und du bist halt danach einfach zu nichts mehr am Start. Also ich gehe dann nach Hause, dann gucke ich noch irgendwie Netflix und dann gehe ich pennen. Ja.
Okay, also es stimmt. Allerdings, sagen wir mal so, Musiker haben halt keine Bürozeiten.
Richtig.
Und deswegen müssen sie auch nicht früh aufstehen.
Wir schlafen wahrscheinlich
aber deswegen verlagert,
normal,
genau.
Normal, aber halt untypisch.
Ja, so. Ja. Aber das ist ganz schön, weil dieses Klischee bringt uns dann direkt eigentlich nochmal zum Thema Songwriter-Alltag. Da wollte ich ja ohnehin hin. Mhm. Also wir halten nochmal fest, du bist als Songwriter aktiv für andere Künstler. Wir haben jetzt schon mehrere genannt. Also wir haben Topic genannt mit, also das auch nochmal für die Zuhörer, diese 1 Milliarde Klicks ist bei dem Song Breakin' Me von Topic entstanden, der tierisch durch die Decke gegangen ist, wo du mit Hilf mir kurz auf die Sprünge, mehreren anderen Songwritern, das war einmal...
Genau, mit 2 anderen Songwritern noch, Alexander Tiedebrink und Molly Irvine.
Jawohl, genau, am Start warst und was ähnliches, noch nicht in der Größenordnung, was ähnliches passiert, zum Beispiel gerade eben mit Control von Zoe Wees. Aber du hast auch dein Solo-Projekt sozusagen.
Genau.
Und da muss man ja sagen, dass deine aktuelle Single jetzt auch bei, ich habe mal kurz geguckt, auch auf Spotify gerade so bei knapp 1,2 Millionen Klicks liegt, was jetzt auch mal nicht scheiße ist. Also alle Songs, die ich jemals auf Spotify hatte oder haben würde, hatten das jetzt nicht. Gets Me The Most übrigens, aktuelle Single von dir, ne?
Ja.
Die jetzt gerade eben entsprechende Zahlen hat. Wenn ihr diesen Podcast hört, werden wir wahrscheinlich bei Who Knows? Viel Klicks mehr sein. Genau. Jetzt interessiert mich aber so ein bisschen, wir waren gerade so ein bisschen, du hast gerade so ein bisschen über deinen, man könnte fast sagen, Songwriting-Alltag gesprochen, du hast ein bisschen über wie oft Sessions und wann schlafen und so weiter. Aber vieles von dem, was du bisher über Songwriting erzählt hast, klingt einfach mal nach harter Arbeit. Also ich meine, so man stellt sich so schön vor, der inspirierte Songwriter nimmt die Gitarre in die Hand und dann spielt er ein paar Akkorde und denkt sich, hey, das ist cool, dann singt er was drüber und hey, der Song ist fertig, super. Soweit die Theorie. In der Praxis, wie viel von dieser Inspiration ist es denn wirklich und wie viel Transpiration hängt da noch dran, dann wirklich aus so einer Grundidee den Song fertig zu machen?
Ja, also es ist, es hört sich sehr einfach an und auch irgendwie, also ich muss dann teilweise auch meiner Family sagen, so ey, das ist wirklich anstrengend, was wir hier machen und es ist nicht nur einfach so, ich gehe jetzt hier ins Studio, dann singe ich hier noch so ein paar Melodien und dann nehmen wir das auf und dann schreibe ich da noch kurz irgendwie einen Text rum. Es ist halt einfach, ja, also im Endeffekt ist es halt schön, weil man sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Auf der anderen Seite arbeitet man halt auch einfach jeden Tag und das ist halt auch das, was dich halt irgendwie auch, was einfach an deinen Kräften zehrt. So, es gibt halt einfach keinen, ich weiß meistens nicht, welcher Tag ist. Also das ist eigentlich völlig normal, dass ich keine Ahnung habe, weil du halt kein klassisches Wochenende hast. So, du weißt ja nicht so, okay, jetzt Freitagabend, ich geb jetzt hier meine letzte Produktion ab und dann Wochenende kann ich irgendwie chillen. So, das ist halt null so. Es gibt halt immer wieder, keine Ahnung, gibt es Podcasts, die du am Wochenende machst oder musst du irgendein Video drehen oder du musst hast doch noch eine Songwriting-Session mit irgendwelchen Leuten, wo du sagst, das muss ich unbedingt machen und die haben nur zu diesem Zeitpunkt Zeit.
Ja. Wie ist denn das in solchen Sessions? Du machst ja relativ häufig, also du arbeitest viel im Team, was ich mir jetzt gerade im Songwriting-Prozess sehr interessant vorstelle und auch nicht immer einfach vorstelle. Gibt es so, also ihr sitzt zusammen zu dritt, vielleicht auch manchmal zu vier, zu fünft im Studio und schreibt gerade irgendwas und gibt es dann auch so ein Loch, also so ein, okay, wir wissen genau, wir brauchen hier gerade irgendwie was und alle sitzen da und gucken ins Leere und keinem fällt was ein, so für eine Weile? Gibt es sowas?
Das gibt's, wenn du einen schlechten Produzenten hast.
Ah, okay.
Also im Endeffekt, das ist für mich immer so, das kommt vor, und das ist auch irgendwie in den letzten, sagen wir mal, letzten Monaten auch schon mal vorgekommen. So. Es kommt eher selten vor, weil, keine Ahnung, also ich habe 2 Jahre lang einfach unfassbar viele Sessions gemacht und jetzt seit diesem Jahr weiß ich halt, okay, mit den und den Leuten, wenn ich da ins Studio komme, ist meistens, also wirklich, weiß ich nicht, 95% von dem, was wir machen, wir ticken gleich, wir wissen, was für Bausteine man braucht, um eben Songs zu machen, die funktionieren, die cool sind. Und für mich ist halt so, wenn du so einen Moment hast, wo du eine Leere hast, wo niemand was einfällt, dann ist es die Aufgabe von einem Produzenten. Dann kann es zum Beispiel sein, du hast irgendwie ein Klavier-Pattern, das immer im Loop läuft. So, und darüber schreibst du gerade einen Song. Und dann bist du halt irgendwann mal so, habe ich irgendwie keine Ideen mehr. Und dann kann es manchmal einfach sein, dass der Produzent eine Kick reinmacht oder irgendein Vocal-Sample, so whatever. So. Ja. Irgendwas, was dich halt, was den Songwriter inspiriert,
okay,
weiterzukommen. Also so, und das
bisschen,
ist halt so,
so ein bisschen Coach-Funktion. Also
richtig,
wenn man das Fußball auf den Fußball
überträgt. Der Produzent in der Session ist der Dirigent von einem Orchester.
Ah, das ist sehr interessant, weil also auch diese Konstellation, man kann auf Insta und anderswo dich viel bei der Arbeit sehen. Mhm. Und auch da, du arbeitest viel mit dem Produzentenduo aus Hamburg, ja, mit
Patrick Salmi und Ricardo Munoz.
Die beiden eben. Und aber in Konstellation mit den beiden eben auch noch mit anderen Co-Songwritern.
Ja.
Und ich habe mich schon gefragt, so ja, wie, ja, also ich meine, die beiden schreiben ja auch, ne? Und ja, also sind auch maßgeblich an Produktionen von Michael Schulte zum Beispiel beteiligt.
Genau.
Und also an wirklich vielen Geschichten.
Ja.
Und da sind sie aber vermutlich auch mit kreativem Input, aber haben auch die Funktion des oder der Produzenten, wenn ich es richtig verstehe.
Genau.
Das heißt, in diesem Prozess seid ihr die Kreativen und die anderen, also die Produzenten, haben dann eben so ein bisschen auch diese Coach-Funktion, das Ganze technisch umzusetzen, diesen motivierenden Flow durchzusetzen,
genau,
dafür zu sorgen, dass die Kreativköpfe am Rollen bleiben, dass das Ganze nicht feststeckt.
Es ist einfach so, deswegen funktioniert das halt auch im Team einfach so gut, weil wir halt irgendwie eine Konstellation von Leuten haben. So, Patrick sagt zum Beispiel immer, also einer von den Produzenten, er kann nicht singen, er kann kein Instrument spielen, er ist Produzent. Aber er weiß, welche Melodie sein muss. Also ich singe irgendwas, ja, und er sagt so, das fasst das. Also er sagt immer, das falsch oder das richtig. Da machen wir uns immer witzig drüber. Aber er sagt so, ja, das richtig, das falsch. Ne? Jetzt ist es richtig, okay, und jetzt sing rein. So. Und dann, und so, also das ist halt auch noch was, zu wissen, wann halte ich die Klappe, wann lasse ich die anderen machen, aber auch zu wissen, okay, das ist gerade Genius, was du gemacht hast, genau das, sing das jetzt mal,
ja,
ein. Oder der dritte Akkord ist noch falsch, spiel mal einen anderen Akkord, zack.
Das ist ja krass, also ich finde, ja, okay, krass, also es gibt von der Band Metallica, war ein bisschen vor deiner Zeit, gibt es so die Sage, dass also das Songwriter-Duo der beiden waren James Hetfield, der Gitarrist und Sänger, und Lars Ulrich, der Schlagzeuger, und Lars Ulrich kann genau Schlagzeug spielen, keine Gitarre, und hat irgendwann mal im Interview erzählt, er kann keine Gitarre spielen, wenn er eine Riff-Idee hat, dann pfeift er sie James Hetfield vor und der hört sie dann raus und so. Ich habe das mal ehrlich gesagt für Legende gehalten, das ist Quatsch. Wenn ich das Instrument nicht, überhaupt nicht, keinen Bezug dazu habe, dann, ja, fallen mir auch keine Gitarrenriffs ein, so. Aber das ist ja gerade, it proves the opposite, also das ist ja genauso. So macht das ja dann im Prinzip.
Ja, ja.
Krass. Andersrum ist es aber so, dass ich jetzt auch festgestellt habe, auch wieder so, also gerade bei Singer-Songwritern, alter Schwede, ich habe vorhin von Klischees geredet, ein Klischee nach dem anderen ballert mir durch meinen Kopf. Ehrlich gesagt, muss ich wirklich zugeben, dass mein, also gerade so vom klassischen Akustikgitarren, Singer-Songwriter, war mein Bild immer, ja, können so schön ein paar Akkorde spielen und dann spielen die so Wandergitarre und haben ein paar schöne Akkorde und singen dazu schön und daraus entsteht ein Song. Wir sprachen vorhin schon drüber, es gibt schon ein paar Stellen, wo man hier und da im Netz rausfindet, dass du ein echt guter Gitarrist bist. Also du kannst jetzt, es geht jetzt nicht um ein paar Akkorde, sondern du kannst richtig Gitarre spielen, so richtig mit,
ja,
Skills und so. würdest du sagen, also wie wichtig würdest du sagen, ist es als Songwriter sein Instrument wirklich zu beherrschen?
Als Songwriter oder als Sänger? Oder halt als Künstler oder als Songwriter?
Na, ich würde sagen, als Performer, klar, das, was ich performen, okay, will, muss ich beherrschen. Aber nee, ich meine wirklich als Songwriter.
Null.
Die Idee zielt.
Also wirklich, ich mache immer Witze drüber, also, weil ich spiele kein Klavier. Ich schreibe aber irgendwie 90% von den Songs, die ich schreibe, auf dem Klavier. Aber ich kann kein Klavier spielen.
Audiokommentar für die Zuhörer. Ich spiele kein Klavier bedeutet an der Stelle, doch, er weiß schon, welche Tasten er drücken muss. Er spielt ja keine Sonaten.
Ja, ich spiele halt einfach nur, was sich gut anhört.
Ja.
Also ich stehe auf der Bühne und spiele Silence oder You Are oder keine Ahnung. Oder Breaking Me. Und ich habe keine Ahnung, welche Akkorde ich spiele. Ich muss immer... An der Gitarre weiß ich.
Ach, krass.
Und ich muss halt, also meistens ist halt so, ich bin im Studio, spiele irgendwas auf dem Klavier und ich liebe das halt zu wissen, nicht zu wissen, was ich spiele, weil dann gehe ich komplett unvoreingenommen an das Instrument ran.
Okay.
Mhm. Also für Songwriting musst du, ich kenne Songwriter, die sind unfassbar erfolgreich, die haben eine Liste von 50 Songs, die Welthits sind, die kein Instrument spielen. Die einfach gut sind mit Melodien, die gut sind mit Lyrics und halt, also halt auch noch geniale Lyrics Und das reicht halt. Also, du weißt, was ich meine. So, ja,
ist
halt
absolut. Ist klar, dass das dann nicht gerade die Prog-Rock-Songwriter sind, weil klar, dafür gibt es dann noch. Aber so, wir reden jetzt von Popmusik, wir reden von Songs.
Genau. Okay. Es hilft, das zu können. So.
Ja, auf also beispielsweise deine Gitarrenskills, gab es Momente, wo du froh warst,
auf jeden
in dem
Fall.
Moment dieses Lick rauszuhauen zu können und zu sagen, guck mal, sowas können wir doch nehmen.
Ja, schon, ja, auf jeden Fall. Ich meine, irgendwie, als ich mit Topic zum Beispiel einen Song letztes Jahr rausgebracht habe, waren wir auch irgendwie im Studio und dann war ich halt so, hey, lass mal auf der E-Gitarre noch irgendwie einen Lick reinmachen. Und das ist dann im Endeffekt, das habe ich eingespielt, das letztendlich auf dem Song gelandet ist. So. Und anderweitig hättest du jetzt halt irgendwie, ich hätte eine Idee gehabt, ich hätte es nicht spielen können, hätte sie extra noch einen Gitarristen holen müssen, der das einspielt, den hättest du noch bezahlen müssen. Du kommst schneller zum Ziel, wenn du es selber kannst. So.
Also liebe Kinder, lernt immer schön euer Instrument, es hilft dann doch weiter.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Apropos Üben und Klavierspielen, wir legen mal einen kurzen Zwischenstopp ein, damit ich euch den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen kann. Die heutige Folge wird unterstützt von GEWA Keys. Die hochwertigen Digitalpianos aus dem Hause GEWA werden direkt im Hause GEWA im sächsischen Vogtland gebaut, sind also made in Germany. Dabei werden Tastaturen von Fata und Lautsprecher von Visaton verwendet, letztere übrigens ebenfalls made in Germany. Die elektronische Ausstattung, also die Platinen, werden nicht nur ebenfalls in Deutschland, sondern sogar ebenfalls im Vogtland hergestellt. Und zwar bei den Elektronikexperten von Technisat. Falls euch der Name bekannt vorkommt, ja, die sind unter anderem stark im TV- und Sat-Bereich unterwegs. Das bedeutet, die erzeugen Fertigungsqualität auf dem Niveau von Automobil- oder High-End-Unterhaltungselektronik. So richtig aufgefahren wurde auch nochmal bei den verwendeten Sounds. Alle Pianos von GEWA, egal welcher Preisklasse, sind mit hochauflösenden Samples eines originalen Steinway D-Flügels ausgestattet. Die wurden eigens für diese Instrumente in den Hamburger Home Studios aufgenommen. Hochauflösend, das heißt, dass jeder Ton über die volle Länge aufgenommen wurde, sprich, bis er vollkommen ausgeklungen ist. Das unterscheidet die GEWA-Samples von denen der meisten anderen Hersteller. Für gewöhnlich basieren Sounds nämlich zu großen Teilen auf Algorithmen, werden also künstlich errechnet. Hier eben nicht. Und sowieso wurde bei diesen Klavieren unheimlich genau darauf geachtet, dass sie so originalgetreu wie möglich klingen. Da hört man, wie eben bei einem echten Flügel, schon mal das Gehäuse mitschwingen und auch die höheren Lagen werden nicht nochmal künstlich aufpoliert, wie sonst bei digitalen Tasteninstrumenten üblich. Die klingen so, wie sie bei einem echten Klavier eben klingen. Preislich ist hier auch alles drin, von der gehobenen Einsteigerklasse bis zu den Topmodellen ist alles dabei. Schaut euch doch einfach mal auf gewakeys.com um oder fragt euren Händler. Ich verlinke euch die Seite auf alle Fälle mal in den Shownotes. So, und jetzt stellt euch vor, ihr sitzt am Klavier, habt einen Song komponiert und müsst euch jetzt entscheiden, ob ihr den selbst haben wollt oder ob ihr ihn an einen anderen Künstler oder eine andere Künstlerin abgebt. Ich glaube, das ist keine so einfache Entscheidung und von René wollte ich natürlich wissen, wie er diese Entscheidung trifft.
Wie kommt die Entscheidung, also ihr arbeitet an einem Song und der entsteht und ihr denkt, geil, und wo fällt dann die Entscheidung, das wird ein René Miller Song oder das wird ein Adel Tawil Song? Also so, wo ist die Entscheidung, nee, den Song mache ich selbst oder den gebe ich raus?
Das entscheidet sich meistens in der Konstellation von der Session schon. Also ich meine, wenn ich jetzt mit Zoe in der Session bin, dann bin ich danach nicht und sag, hey Zoe, that's my track, by the way. Es ist halt so, ich hatte neulich eine lustige Konversation mit der Frau von meinem Bruder, die hat halt irgendwie gemeint so, warum gibst du die guten Songs immer anderen Leuten? Und dann war ich so, ja, that's a good point, so, aber ich finde halt zum Beispiel Breaking Me, wer Alexander Thiele bringt, oder A7S, wie er den Song singt.
Der Sänger, ne?
Genau, ist genius. Zoe Wees, fucking her, it's her story. She sounds amazing. Was, also, ganz ehrlich. Ja. Und dann war ich aber irgendwie genau in diesem Raum, wo wir gerade sitzen und habe irgendwie gerade eine Idee aufgenommen und hatte das irgendwie für Künstler X im Kopf. Und dann war ich so, ach, Mensch, die Idee ist wieder so gut. Das ist echt blöd, dass ich das jetzt wieder für jemand anderen geschrieben habe. Und da war ich dann aber so, Moment, hier ist ja gerade gar niemand. Kann ich ja machen, was ich will, so. Und im Endeffekt habe ich auch so meine Leute, es gibt so ein paar Leute aus London, mit denen ich gerade an meinem Zeug arbeite, wo ich auch endlich mal für mich so die Leute gefunden habe, die mich verstehen und die auch genau das machen, was ich machen will so. Und mit denen arbeiten wir gerade unfassbar viel zusammen und machen ganz viele Songs zusammen. Und in der Konstellation ist es halt meistens so, ja, wir schreiben einen Song und dann sage ich halt so, ey, das ist halt, das bin so ich. Also manchmal schreibst du ja auch irgendwie Lyrics, die einfach so persönlich sind, dass du es einfach nicht übers Herz bringst, es wegzugeben.
Gibt es da in solchen Konstellationen einen demokratischen Prozess oder läuft das anders? Also ich stelle mir gerade vor, du sitzt mit einem Songwriting-Team zusammen und sagst, also nehmen wir mal Gets Me The Most beispielsweise, man stelle sich vor, du sagst, du und wer anders im Team sagt, ey, das ist doch ein René Miller-Song, den musst du machen. Und zwei andere sagen, ah nee, den müssen wir dahin geben.
Ja, gibt's sowas? Das gibt's.
Und dann wird gefightet oder?
Ja, gibt's da gibt's dann schon auch ab und zu mal Fights, sage ich mal. Das kommt auf jeden Fall vor. Ja.
Okay, also da gibt's dann so eine Art demokratischen Prozess.
Ja, also das Ding ist halt so, jeder muss quasi einverstanden sein, dass. Wenn ein Part von den Songwritern sagt, da bin ich nicht mit einverstanden, dann kannst du es rein natürlich nicht machen.
Ja.
Von dem her muss man halt gucken, mit wem man zusammenarbeitet.
Okay, ja, klar. Das heißt, wenn sowas passiert und wenn sowas zweimal passiert, wird man vermutlich beim dritten Mal irgendwann nicht mehr zusammenarbeiten.
Richtig.
Weil man gegenseitig merkt,
genau.
Wir haben eine andere Ansicht.
Ja, das ist auch völlig normal. So, es ist, also an alle Songwriter, die jetzt vielleicht gerade am Anfang sind, so, es wird Momente geben, und die hatte ich zuhauf, so, wo du auch in der Session bist und du merkst halt so, okay, das ist halt null mein Vibe, und dann hast du da eine Session und dann ist es auch gut so. Und das ist auch völlig normal, weil es gibt so viele verschiedene Menschen, wie die Leute ticken. Musik ist immer noch so subjektiv. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. So, es ist einfach wichtig, dass man die Leute findet, die einfach so ticken wie man selber, die gleichen Werte haben. Und ja, das ist im Endeffekt the key to success, sage ich mal. Ja.
Ich bin ja jetzt nicht viel, 2-3 Jahre älter als du und bin so ein Kind des Albums. Also das heißt, ich bin eigentlich tatsächlich, also ich habe sogar LPs fast noch ein bisschen antiquarisch für mich. Ich bin eher ein Kind der CD mittlerweile, wie es dann so ist. Man geht immer zur LP zurück und ich habe natürlich auch mittlerweile Spotify und Konsorten. Aber ich bin ein Kind des Albums und habe festgestellt, als ich dich zum Beispiel ein bisschen recherchiert habe und auch andere, dass ich da überwiegend mittlerweile, also dass überwiegend Singles gedroppt werden, einzelne Songs. Gibt es so eine Idee von zum Beispiel dir, also ich spreche mal ganz konkret dich an, gibt es so eine Idee, irgendwann so ein Album zu machen überhaupt noch? Macht Safe. Man das noch?
Auf jeden Fall. Ja, ich find den Gedanken schön, weil also das ist auch da, wo ich mir immer denke, so, es gibt einfach viele Künstler, die, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber es ist halt so, es geht halt darum, dass die Single geil ist und die Singles, aber es geht halt nicht mehr um dieses, naja, ich habe ein Album und es hat ein Konzept und es hat irgendwie einen Produzenten, der es alles durchproduziert. Es ist alles irgendwie verschiedene Puzzleteile, die zusammenpassen. Sowas gibt es selten. Es gibt viele Künstler, die das noch machen, die ich auch sehr feiere.
Aber ist das für mich als Hörer beispielsweise ein unheimliches Erlebnis und ein Anreiz, mir ein Album von einem Künstler anzuhören? Denkst du genau so, also dass irgendwie aus einem Guss kommt? Also ein gewisses, also man hört, ob ein Album zusammengestückelt ist und eigentlich wie eine Compilation klingt. Oder genau, ob ein Album so in einem durchproduziert wurde sozusagen. Ja. Und das klingt dann so. Und wenn irgendwann das nächste Album rauskommt, dann klingt aber das eher so, weil es
genau,
so da. Und das ist für mich als Hörer total reizvoll. Liegt aber natürlich auch daran, dass ich mittlerweile über 40 bin. Also vielleicht ist es einfach auch eine Hörgewohnheit, die es so nicht mehr gibt.
Ja, es ist halt auch einfach die Environment, wo wir uns halt bewegen, die halt weniger albumfreundlich ist. So.
Spotify ich meine, du ist kannst schneller, halt, Apple Music ist schneller
also als das Album. Mal wirklich komplett rational betrachtet, wenn du als Newcomer ein Album rausbringst, kannst du eine Single promoten. Und das heißt halt, dass von irgendwie, weiß ich nicht, 12 Songs einer promotet wird
aber
und der im Radio
läuft.
Aber du hast halt 12 Songs produziert und geschrieben und keine Ahnung. Und deswegen, ich meine, wenn man sich zum Beispiel das letzte Album von Lauf anschaut, es war fast jeder Song war eine Single. Und alle 4 Wochen kam ein neuer Song raus. Ich glaube halt, also dieses Konzeptalbum wird nie aussterben, kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Art, wie es halt released wird, keine Ahnung, John Mayer hat, glaube ich, sein vorletztes Album oder letztes Album, hat er auch in 3 EPs quasi released. So, es waren quasi immer 4 Songs, die über 4 Wochen immer wieder ein neuer Song. Dann war die erste EP fertig, zweite EP, dritte EP und am Schluss war es halt ein Album. Und die sind trotzdem alle in einem Stil so. Aber du kannst halt quasi vertriebsmäßig, sage ich mal, kannst du die Songs einzeln bearbeiten. Du brauchst die Zeit auch, um die Songs zu bearbeiten. I don't know. Es ist halt einfach gerade key, dass du irgendwie Spotify-Playlisten bekommst.
Absolut.
Die Chance, wenn du halt 12 Songs auf einmal raushaust, du jetzt alle 12 Songs irgendwie geil in Playlisten quasi positionieren kannst, ist schwierig.
Ja, ja. Okay, interessant. Apropos Spotify und andere Streamingdienste, auch wir sind natürlich auf jede Menge Klicks und Hörer angewiesen. Das heißt, wenn euch diese Folge gefällt, dann erzählt das doch gerne Freunden. Je mehr Follower wir auf Spotify, Apple Music, Deezer oder wie auch immer haben, desto schön. Dann können wir nämlich die nächsten Gespräche führen. René, bevor ich zu meinem letzten Thema komme, habe ich noch ein Spiel mit dir vor.
Okay.
Und zwar, du wirst es hundertprozentig kennen. Wir beide kannten uns vor heute nicht, sehen uns heute zum ersten Mal und das ist in der Zeit, in der Schulzeit beispielsweise, passiert etwas häufiger. Neue Schüler kommen in die Klasse, man kommt in eine neue Klasse, man wechselt die Schule und es gab in meiner Schulzeit und ich bin mir sicher auch in deiner das ultimative Tool, um dem zu begegnen, um neue Leute kennenzulernen und sie auch ein bisschen zu ehren. Es gab nämlich das Freundebuch.
Okay, ist das
ein Begriff?
Ja.
Ja. Ne? So quasi, man füllt quasi ein Formular aus.
Das
ja,
ist einfach das Beste, wenn man so noch 15 Jahre später dieses Freundebuch Hammer. Findet in so einem alten Schrankkasten. Ja. So. Ja.
Also an so alle jungen Eltern da draußen, hebt die Freundebücher eurer Kinder
jeden
auf.
Fall.
Ich mach's auf. Ist fantastisch. Ich habe ein Freundebuch für dich mitgebracht. Das musst du jetzt natürlich nicht schriftlich ausfüllen, das mache ich später.
Ja.
Ich lese es dir natürlich nur vor und die Fragen sind auch wirklich auf Freundebuchniveau. Mhm. Du wirst feststellen, dass aber auch Fragen auf Freundebuchniveau, die sich an Achtjährige richten, auch für Mitte 20-Jährige nochmal extra spannend.
Ich werde halt als 8-Jährige auch antworten, ne?
Bitte. Bitte, das geht alles online.
Mein Schwarm 2020.
Genau, nee, der Schwarm, den haben wir nicht. Aber pass auf, es geht ganz einfach los und irgendwann wird es schon langsam ein bisschen spannend. Ich bin sehr gespannt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Es muss sehr schnell gehen.
Let's do it.
Fast Thinking. Mein Name?
René Miller.
Mein Spitzname?
René, tatsächlich.
Meine Haarfarbe?
Braun.
Meine Augenfarbe?
Blaugrün. I think.
Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger. Meine Lieblingsstadt?
Lissabon.
Krass, ich habe fest mit Berlin oder Stuttgart gerechnet. Lissabon?
Ja.
Du bist Portugal-Reisender.
Ich war jetzt dreimal in Lissabon. Das ist meine absolute Lieblingsstadt.
Ach krass, ich war noch nie da, aber ist jetzt an der Bucketlist auf jeden Fall. Lieblingsfach in der Schule?
Sport.
Ah, der Fußballer.
Ja.
Richtig. Lieblingslehrer?
Herr Roll, Grüße gehen raus.
Sportlehrer?
Mathe und Sport tatsächlich.
Mathe und Sport.
Ja.
Liebe
guter
Grüße.
Mann. Guter Mann.
Immer weiter so. Unterrichtet er noch? Weißt du das?
Ja, ich habe neulich mal auf Facebook geguckt. Wir sind, glaube ich, nicht mehr befreundet. Aber ich muss mal irgendwie gucken, ob ich den noch irgendwie erreichen kann.
Okay.
Vielleicht auf diesem Wege.
Man ja, genau. Herr Roll, hören Sie sich das an und verteilen Sie es in der Schule. Dann kann man mal ein bisschen hören, was man werden kann, wenn man bei Ihnen Mathe und Sport hatte. Lieblingsfarbe?
Blau.
Lieblingstier?
Weißer Hai.
Boah, da hast du eine krasse Antwort. Okay. Dann spare ich mir nachher den Film.
Ich bin ganz, ganz krasser Unterwasser-Nerd.
Ist das so, tauchen?
Ja. Ja.
Ach, krass.
Ich liebe so Unterwasser-Dokumentationen. Könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Unfassbar.
Okay. So, wieder für den Wikipedia-Antrag. Sehr gut. Meine Hobbys?
Sport, Fußball, Musik. Das ist auch mein Beruf, also ist weniger. Malen.
Malen?
Ich zeichne gerne, ja.
Ah, krass. Sport nur machen oder auch gucken?
Seit ich nicht mehr, sagen wir mal, professionell Fußball spiele oder halt mehr intensiver, so gucke ich eigentlich auch relativ wenig Fußball. Aber früher habe ich sehr viel geguckt. VfB ist ja gerade ganz gut am Start.
So, alles Gute dafür. Ein bisschen Zeit habt ihr noch. Ich esse am liebsten?
Da muss ich kurz überlegen. Das sind, glaube ich, die Maultaschen von meiner Oma.
Natürlich. Ich bin auf dem Weg hierher zu diesem Studio natürlich an drei Werbetafeln über Maultaschen vorbeigefahren. Jetzt mal die Frage an Stuttgarter. Ich bin seit kurzem, ich will immer nicht so richtig von mir sagen, ich sei Vegetarier, aber ich esse seit einiger Zeit kein Fleisch mehr. Und,
same, by the way.
So, und gibt's, also weil Maultaschen sind ja erstmal traditionell mit Fleisch, ne? Gibt's da gute vegetarische Alternativen?
Ja, also wir haben tatsächlich letzte Woche die Diskussion gehabt, weil ich halt gesagt habe, ich kann jetzt gerade nicht die Maultaschen essen, die quasi traditionell von meiner Oma sind. Da ist, glaube ich, relativ grobes Hackfleisch drin. Aber gibt es natürlich auch vegetarische Varianten.
Sehr gut, okay. Den muss ich mir mal besorgen. Jetzt bin ich hier gerade in der
Nächstes Mal, wenn du da bist, dann gibt es
Omas
Maultaschen.
Sehr gerne. Ich bin, ich habe tatsächlich gerade, ich habe auch Freunde hier in diesem Raum geografisch und ich habe jetzt gerade neulich so als Dankeschön für was anderes, habe ich ein kleines Care-Paket zugeschickt bekommen. Vielen Dank, Martin, an der Stelle. Und da war ist eine Dose Maultaschen drin.
Ah, mega.
Ich kann sie aber gerade nicht so richtig essen, weil ich gerade nicht so richtig Fleisch esse. Aber da ich mich, also ich irgendwann, wer weiß, keine Ahnung. Ich heb's auf und ansonsten, ich will es eigentlich auch essen.
Mal Beste, gucken. Beste.
Ja, ich trinke am liebsten.
Lemon Soda.
Das ist speziell, Lemon Soda, okay. Ja,
aus Italien. Und am besten noch die Dose aus Italien.
Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Das ist diese schwarzen Dosen.
Ja.
Mega.
Okay, ja, auch nicht so, die sind nicht so krachsüß, ne?
Mhm.
Yes, I know, geil. Okay, jetzt bin ich gespannt. Lieblingsmusikerin oder Band?
Sehr viele, aber ich glaube, die Antwort ist einfach John Mayer.
Ja, gut nachvollziehbar.
So, ich meine,
ist einfach mal bei dem Typ ist einfach mal zu viel auf einen Platz gefallen. Ne? Ich meine so, ich würde gerne, also wenn ich nur Gitarre spielen könnte wie er, würde mir reichen. Wenn ich nur singen könnte wie er, würde mir reichen. Wenn ich nur Songs schreiben würde wie er, würde mir reichen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich nur aussehen würde wie er, würde mir auch reichen. Aber leider ist bei ihm...
ein paar mehr Tattoos auf jeden Fall.
Ja, das stimmt, ja. Aber bei ihm fällt irgendwie doch alles ein bisschen auf einen Punkt.
Und
dringend mal Anspieltipp, seine erste Live-Platte, Trio, glaube ich, heißt die.
Continuum-Album und auch das, genau. Where the Light Is, Live-Version.
Diese große Live-Platte, ja.
Unfassbar. Ja, Perfektion, 2,5 Stunden.
Ja, die fängt an mit einer Akustikversion von Neon.
Good evening.
Und er spielt so ein kurzes Intro, wo man schon denkt, ja, ich mache aus. Komm,
ey, ich ganz ehrlich, ne, dieses Intro, ich konnte das komplett spielen und ich habe, glaube ich, 1,5 Jahre gebraucht. Und ich habe jeden Tag geübt.
Ich habe nach einem halben Jahr aufgehört. Ich hatte keine Lust mehr. das kann man nicht spielen, ist Quatsch. Also, die Live-Version von Neon von der Weatherlight ist dringend anhören von John Mayer.
Unfassbar.
Lieblingsbuch.
Boah, da bin ich richtig schlecht. Was habe ich neulich gelesen? Das Café am Ende der Welt. Aber ich bin generell nicht so die Leseratte.
Du hast ja auch meistens Shame keine Zeit zu lesen. Du musst ja immer Musik machen. Jetzt wird es bestimmt nochmal spannend. LieblingssportlerIn?
Jesus.
Der macht keinen Sport.
Irgendjemand, der so, keine Ahnung, Michael Jordan oder so.
Ja, genau. So
Leute, die halt einfach mega inspirieren. Also generell, wenn man sich die Dokumentation anschaut, ist einfach unfassbar faszinierend, jemanden zu sehen, der mit so viel Passion an was arbeitet und so krassen Erfolg hat. Und das ist halt irgendwie überspielbar auf alles. So. Ich glaube, im Endeffekt, wenn du mega viel Leidenschaft für Musik hast, wenn du mega viel Leidenschaft und Dedication für Sport hast, du kommst immer irgendwo hin. So. Und das ist halt mega inspirierend. Aber ich habe jetzt nicht den Sportler, wo ich halt sage, so, boah, den finde ich irgendwie mega. Mhm. Also es gibt einfach so viele.
Ich kann das total nachvollziehen, weil das eine kann ich nachvollziehen, das finde ich auch. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich mich zu wenig für die Rezeption von Sport interessiere. Also das ist so, ich bin auch, glaube ich, auf dem Laufenden jetzt gerade, wäre so,
ja,
also so die, in der damaligen Zeit, Michael
weniger.
Jordan oder also so, das kann ich auch durchaus,
ja.
Denke ich mit. Lieblingsfilm oder Serie?
Lieblingsfilm, auf jeden Fall Superbad. Weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Bester Film auf diesem Planeten.
Okay, notiert.
Mit Jonah Hill und, wie heißt der? Seth Rogen? Ich weiß nicht mehr genau, wie der andere heißt. Aber mit McLovin. Beste. Kennst du das nicht?
Nee.
Alter,
nicht.
Klassiker.
Okay, ist notiert.
Und Serie. Jesus.
Es kommt bestimmt Breaking Bad.
Nein. Breaking Bad, auch unfassbar. Es gibt so viele Serien.
Ja.
Aber fällt mir gerade nicht ein. Verdammt. Friends auf jeden Fall auch eine Megaserie.
Oh ja, das möchte ich mal werden.
Ich glaube, ich bin gerade auf dem Weg dazu. Hauptberuflich Musiker, aber ich mache ja im Endeffekt schon so.
Ja. Das ist eigentlich ganz schön, weil ich die Frage ja häufiger Leuten stelle und tatsächlich die meisten sagen, na, das, was ich bin.
Ja.
Und wie gesagt, die Frage richtet sich an einen 8-, 9-, 10-Jährigen, der noch so, ne, was vor sich hat. Aber wenn man irgendwo ist, wo man sagt, nö, das ist so, hier, ich will gar nicht werden, ich will erstmal so auf dem Weg weitergehen, vielleicht nicht so bleiben, sondern weitergehen, finde ich das eigentlich sehr schön, wenn man das sagen kann.
Ja, voll.
Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Australien ist keine einsame Insel.
Gitarre auf jeden Fall.
Ja.
Ich würde, glaube ich, darf ich nur einen?
Was du tragen kannst.
Gitarre, dann Plattenspieler.
Hast du genug?
Ja, ich habe ein paar zu Hause.
Ja. Und dann so, also genau, so die Alben dann? Oder ist es so ein bisschen random, was dir unter die Finger gekommen?
Ich habe nicht so viele, weil ich habe auch keinen Plattenspieler tatsächlich. Ja. Ich mache das halt, wenn ich einen Künstler so krass finde, finde ich das geil, so eine Vinyl-Schallplatte zu Hause zu haben, auch wenn ich die nicht anhören kann. So.
Ja,
ich muss
mir
mal irgendwann mal noch einkaufen.
Zwei letzte Fragen. Das mag ich überhaupt nicht.
Boah, Unehrlichkeit.
Nehme ich. Das richtet sich jetzt natürlich an die Hörer des Podcasts. Das wünsche ich euch.
Wenn wir jetzt in 2021 sind, wünsche ich euch ein hoffentlich besseres Jahr wie 2020. Hm. Ja, dass das irgendwie ein nices Jahr wird, dass wir irgendwie alle mit der Situation so zurechtkommen. Ich weiß ja nicht, wie das in ein paar Monaten dann so aussieht, aber ja, ich hoffe, dass wir alle irgendwie mal wieder geregeltes Leben führen können, dass wir natürlich auch als Musiker mal wieder live auf die Bühne können und wir so ein bisschen wieder ein normales Leben führen können. Ansonsten einfach eine gute Zeit.
Sehr guter Wunsch. Ich hätte noch zwei ganz kurze Themen. Und das eine Thema, das kann ich bei dir nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich sage es nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt. Zu meinem Bedauern muss ich sagen, dass ich den Künstler René Miller bisher nicht kannte. Und jetzt sage ich mal ein paar Zahlen. Also ich persönlich kannte ihn nicht. So, jetzt sage ich mal ein paar Zahlen. Facebook, 2000 Follower. Naja. YouTube, 13.300 Follower. Wobei das Video von Silence über 500.000 Klicks hat. Spotify, 118.000 Abonnenten. Die aktuelle Single Gets Me The Most hat fast 1,2 Millionen Klicks. Instagram, über 125.000 Follower. Erstens, wie passt das zusammen?
So weird, Alter, das zu hören.
Also ja. Wie passt es zusammen, dass ich René Miller, also offensichtlich muss man es fairerweise sagen, okay, also den Topic-Song kannte ich, aber da ist mir der Name René Miller, also ich habe es im Radio gehört, so, ne? Klar, also läuft im Radio und die aktuell läuft Gets Me The Most ist nicht im Radio, sondern halt in Streaming-Geschichten. So, aber trotzdem
also,
klicken dich 125.000 Leute auf Instagram.
Ja.
Wo kommen die her? Also mal so Kurzanleitung zum Social Media Star. Wie zum Donner machst du das?
Ich kann mir das, glaube ich, ganz einfach erklären, indem ich halt auf den ganzen anderen Plattformen nichts mache oder wenig. Instagram war schon immer irgendwie der Hauptkanal, von dem irgendwie die ganzen anderen Sachen quasi ausgehen. Ich habe damals, als ich meinen Manager kennengelernt habe, haben wir quasi angefangen, quasi aus Spaß, einfach um meine Confidence aufzubauen, auf Facebook was hochzuladen, was ich mit meinen ganzen Freunden teile. Haben wir, glaube ich, When I Was Your Man, glaube ich, von Bruno Mars gesungen oder so. Und damals gab es noch auf Instagram diese 15-Sekunden-Videos. Mhm. Also konntest nur 15 Sekunden hochladen. Und dann kam das eben mega gut an. Dann war ich so, okay, vielleicht mache ich das öfters. Vielleicht mache ich das auch jetzt nur auf Instagram, weil da kennen mich nicht so viele Leute so. Und so hat es quasi angefangen und es war halt noch relativ am Anfang. Dementsprechend hast du auch noch irgendwie schnell irgendwie Reichweite bekommen. Und in dem Fall, ich meine, alles, was ich eigentlich mache, dreht sich und wendet sich auf Instagram und ich schicke die Leute halt, wenn ich irgendwie einen neuen Song habe, eine neue Playlist gemacht habe oder ich ein neues YouTube-Video gemacht habe, schicke ich die Leute aus oder mache ich halt Werbung auf Instagram für die anderen Plattformen.
Ja.
Facebook ist im Endeffekt, ich verbringe fast gar keine Zeit auf Facebook, to be honest.
Tatsächlich ist Facebook.
Aber ist auch wichtig.
Ich stelle fest, dass Facebook jetzt mehr die Zielgruppe 40 plus anspricht. Das ist tatsächlich so.
Mittlerweile, viel, ja.
Jüngere Zielgruppe ist jetzt, wenn mal überhaupt noch auf Instagram, langsam wird der Instagram.
Muss ja hier
auch
schon
so.
TikTok hier,
so.
Muss ja hier schon Gas geben.
Das fand ich übrigens interessant. Ich habe mir das Video zu Break in Me angeschaut und das ist ja, also man sieht ganz selten mal den Sänger, glaube ich, den sieht man also auch wirklich, ne? Und andere Personen, aber vor allen Dingen sieht man eine junge Dame, die tanzt.
Mhm.
Und zwar in ganz vielen verschiedenen Locations, aber sie tanzt zu dem Song. Und
das ist in Lissabon übrigens.
Ach was?
Ja.
Ah, cool. Und warst du dabei beim Drehen?
Nee.
Schade. Und ich habe gedacht so, aha, ein Song mit der Tänzerin, die tanzt, Knicknack, das passt ja eigentlich ganz gut zum TikTok-Thema. So, ganz gute TikTok-Vorlage. Wie wichtig ist denn, also ich meine, dieses TikTok-Ding, das ist echt, das habe ich total unterschätzt. Und mittlerweile ist ja wirklich so, dass ein Maß, also ich kenne Jugendliche, die sagen, boah, nee, den Song kann ich nicht mehr hören, der läuft ständig auf TikTok. So.
Mhm.
Also das scheint ja also gerade für den Musikbereich irgendwie eine Rolle zu spielen, oder?
Ja, also es gibt auf jeden Fall, es gibt auch, das kann ich auch sagen, es gibt den einen oder anderen Künstler, die in eine Session kommen und sagen, es muss auf TikTok funktionieren. Gibt's, funktioniert auch. Aber es ist natürlich eine Plattform, die gerade noch relativ frisch ist so, und wenn du da eben positioniert bist, was man sich ja teilweise auch erkaufen kann und Co. Aber ich meine, man sieht es bei Breaking Me, ist halt auf TikTok super, super angekommen. Viele Leute, ich meine, wenn die Leute machen ständig davon Videos, du kannst irgendwie, ich weiß nicht, wie viele tausende Videos es von mit Breaking Me im Hintergrund gibt.
Vielleicht nochmal zur Erklärung für die, die es nicht kennen. TikTok ist auch ein Social Network, genau, das aber darauf basiert, dass man ein, ich glaube, 10-sekündiges.
Ich glaube, man kann da bis zu einer Minute.
Oder mittlerweile, ich glaub, okay, zu Anfang war es, glaube ich, viel, viel kürzer, aber mag mittlerweile sein. Also im Prinzip lädt man ein Video hoch, auf dem man irgendwas macht, und meistens ist es, man tanzt zu einem Song, irgendwie lustig.
Es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt ja Leute, die irgendwie Comedy machen, es gibt Leute, die singen, ja, es gibt Leute, die machen Lip-Sync zu Songs, Leute, die tanzen zu Songs. Ich glaube, es ist immer ganz unterschiedlich, was man für Interessen hat. Das macht halt TikTok alle ab, und ja, so, die zeigen halt genau das, was du geil findest. Und deswegen bist du halt auch, also wenn ich TikTok aufmache, dann bin ich halt 2 Stunden drauf, so. Okay. Aber im Endeffekt, ich meine, Breaking Me ist super angelaufen auf TikTok, Control genau das Gleiche. Und das hilft natürlich einem Song in der Verbreitung, weil die Leute sehen, ja, wenn es jemand ist, der irgendwie, I don't know, wo das 1 Million Leute anschauen oder noch mehr, wo dieser Song im Hintergrund ist, das ist halt beste unbezahlte Werbung.
Also ist das kannst du gar nicht aufwiegen. Ist das mehr ein Indikator für dich? Also du machst irgendwie so ein TikTok zum Beispiel auf, oder auch meinetwegen die anderen sozialen Netzwerke, du machst das auf und siehst, was mit dem Song da passiert, und denkst dir, ah cool, ich sehe, der Song läuft gut, also als Indikator, oder ist es ein konkretes, ich nenne es mal bestimmt Marketing-Tool, Transport-Tool. Also ist es für den Erfolg des Songs verantwortlich, oder ist es mehr ein Indikator?
Ich glaube, es ist einfach ein Indikator, so ein Multiplikator, ja, so im Endeffekt. Ich glaube, es gibt viele Schrauben, also wenn ich jetzt mal von einer Label-Sicht spreche, ist das super wichtig, weil du halt relativ einfach auch an die Zielgruppe kommst, wo du hin willst.
Ja.
Aber was ich zum Beispiel jetzt nie machen würde, wäre halt so einen Song zu schreiben, der nur extra dafür funktioniert. Dafür bin ich irgendwie, also dafür habe ich keine Lust drauf. Ich will lieber Songs schreiben, die mir gefallen, die mich irgendwie happy machen, in jeglicher Art, oder sad machen oder was weiß ich. So, wenn das dann da funktioniert, ey, voll nice. Aber ja, aber es ist auf jeden Fall ein unfassbar wichtiges Tool geworden, so generell auch Instagram, und ich meine, ganzen Social Media Themen kann man ja irgendwie wunderbar nutzen heutzutage, um irgendwie seine Musik zu promoten. Das ist ja auch nice. Es öffnet natürlich auch unfassbar viele Türen, wo der Konkurrenzkampf natürlich auch einfach größer wird. So,
ja, das
ist
klar,
auch ganz normal.
Also würdest du schon sagen, man kann Social Media, also ich meine, eigentlich ist die Antwort klar, aber man kann Social Media schon aus dem heutigen Musikbusiness nicht mehr wegdenken, oder?
Nee.
Also man kann jetzt nicht sagen, ey, pass mal auf, ich mache meine reale Musik, ich gehe auf kein Netzwerk, ich werde jetzt so erfolgreich. Schon schwierig.
Also das kannst du schon machen, aber auf der
anderen Seite
erfolgreich wirst du die anderen
machen.
Also vielleicht ja. Also ich meine, wenn ein Song gut ist, und der dann, aber ich glaube, ohne wirklich diese Medien hast du eigentlich keine Chance, irgendwie die Leute zu erreichen. Ja. So.
Ja. Lass uns noch ganz kurz so ein bisschen einen Ausblick geben. Also bist ja gerade zu Recht ausgesprochen erfreut darüber, und wie gesagt, wirklich zu Recht, dass da gerade ein paar Sachen echt gut passieren und echt gute Zahlen liefern. Wie ist das so? Ist das dein Ziel? Meinst du, es wird immer dein Ziel auch in der Zukunft sein, dieses Thema Songs machen, die charten, Songs machen, die irgendwie auch Fettergebnisse liefern? Ist das das Ding? Oder meinst du, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo du aus diesem, ich nenne es mal Hamsterrad, bisschen negativ behaftet, aussteigen kannst, aussteigen wirst?
Ich sehe mich immer in einer privilegierten Position, in dem, was ich nice finde, funktioniert halt gerade einfach kommerziell. Ich glaube, ich würde mich nie, sagen wir mal, verprostituieren, um halt irgendwie, ich schreibe jetzt hier irgendwelche Hits, sonst ist mir auch scheißegal, worum es geht. Hauptsache irgendwie, der Beat ist geil und die Melodie muss halt irgendwie penetrant sein.
Ja.
An den Punkt will ich einfach nie kommen. Ich glaube, ich habe gerade eine Freiheit, wo ich einfach sagen kann, ich mache, was ich will so. Ich arbeite sehr viel an meinem Projekt gerade und mache halt einfach nur Sachen, die ich einfach, was Herzensprojekte sind. Zoe zum Beispiel, ich kriege da einen Anruf, ey, wir haben irgendwie Songwriting-Session nächste Woche in Hamburg, dann bin ich da, egal was passiert so. Und dann hier und da gibt es noch ein paar Leute, mit denen ich halt sehr viel mache für deren Projekt. Es ist natürlich eine privilegierte Position zu sagen, so, ey, ich sag alles andere ab, weil ich es nicht brauche. Und weil ich eigentlich keine Lust drauf habe, wo ich irgendwie vor 2 Jahren einfach alles gemacht habe, was es geht, weil ich erstmal checken musste, okay, mit wem komme ich klar, mit wem kann ich irgendwie coole Songs machen, mit wem vibet es, mit wem nicht. Und jetzt bin ich halt gerade so ein bisschen in der Position, wo ich halt so sagen kann, so, okay, ich mache mein Projekt und alles andere, was ich irgendwie fühle und was ich nice finde, was ich einfach, wo es mir auch scheißegal ist, wie viel Follower die Leute haben. So, wenn ich mir denke, so, Zoe hat niemand gekannt letztes Jahr. Topic haben viele Leute gekannt, aber es war jetzt auch nicht so, dass er jetzt irgendwie auf dem Punkt ist, wo er jetzt ist. So. Das war einfach nur so, das hat sich nice angefühlt, das hat Bock gemacht, und deswegen habe ich mit Topic über 20 Songs geschrieben letztes Jahr. Einer davon geht jetzt irgendwie gerade durch die Decke. Und das ist im Endeffekt, das ist, was mir wichtig ist. Und ich glaube, das ist halt auch einfach langfristig gesehen das am sinnvollste, weil du hast im Endeffekt eine begrenzte Zeit. Du kannst nur irgendwie eine bestimmte Zeit in der Woche arbeiten. Und das sollte halt irgendwie wenigstens was sein, wo du halt irgendwie fühlst, ich will nie in der Position sein, wo ich sage, Musik fühlt sich gerade an wie Arbeit, sondern es ist einfach nur so, ey, wir haben hier unfassbar viel Spaß und wir verdienen alle gerade hier Geld dabei, ist auch fucking Bonus, Bonus on top. Ja. Aber da in ein Studio zu gehen und das Gefühl zu haben, ich arbeite jetzt, da habe ich, also wenn das passiert, dann mache ich, glaube ich, so wie Ed Sheeran mal ein Jahr Break oder so, keine Ahnung. Ja, aber
oder
das
halt nochmal, was war es, Umwelt, Engineering.
Ach so, ja, erneuerbare Energien. Ja. Vielleicht setze ich mich da nochmal ran.
So, gibt es irgendeine Art, ich nenne es mal, also du bist jetzt mal dedizierter Popmusiker. Also du machst Popmusik, ein bisschen öfter mal auch ein bisschen ins Elektronische gehend, aber im Großen und Ganzen ist es Popmusik. Gibt es so eine Art musikalischen Seitensprung, zu dem du mal, also so ganz was Atypisches, zu dem du mal Bock hättest? Also so zum Beispiel ein ganz anderes Genre.
Also das schließe ich null aus. Ich fände zum Beispiel, was ich halt generell ultra feier, ist so Country-Pop-Musik, aber so. Also ich habe heute Morgen zum Beispiel, so lustigerweise, den ganzen Tag Dan und Jay, weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Unfassbar. Einfach, wenn man Musik liebt und wenn man Gesang liebt, ist Country-Musik einfach so krass, weil die Leute unfassbar nice Harmonies raushauen. Das ist einfach geil.
Ja, ich finde, bei Country ist es ähnlich wie bei deutscher Musik zum Beispiel, bei deutschsprachiger Musik, das Abrutschen ins, ich nenne es mal Schlagermäßige, in dieses Volkstümliche, das passiert ganz schnell und da ertrage ich es nicht.
Ja, I get it. Also es ist wirklich ausgewählte. Also jetzt nicht so diesen typischen Singer-Songwriter, yeah. Nashville, hey, I went to, keine Ahnung, Countryside.
Nichts gegen Nashville, alles gut. Liebe Nashviller, das war jetzt nicht so gemeint. Pass auf, ich muss dich jetzt rausschmeißen, oder besser gesagt, du mich.
Ich schmeiß dich raus, ja.
Vorher habe ich noch mein mittlerweile legendäres, liebe Zuhörer, ich hoffe, es ist legendär, letztes Spiel, und zwar das ultimative VIP-Ticket. Dieses Ticket öffnet jede Tür, die du öffnen möchtest, bringt jeden Künstler dazu, mit dir Musik zu machen, und es kann sogar, wenn du möchtest, durch die Zeit reisen. Das heißt, bei diesem Ticket bist du in der Lage, dir deine ultimative Band oder deine ultimative Kollabo, wie auch immer, zusammenzubauen. Wer wäre das?
Mein Traum wäre, mal mit Ed Sheeran im Studio zu sein.
Also Zeitreisefunktion braucht man nicht mal. Ed Sheeran und René Miller 2021 in Stuttgart auf dem Marktplatz. Wir freuen uns drauf. René, ich danke dir für ein ganz tolles Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut.
Schön, dass du da warst.
Liebe Grüße an euch da draußen und vielen Dank fürs Zuhören.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Das war's dann erstmal wieder für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Ihr wisst ja, ich freue mich über eure Kommentare und Likes überall dort, wo wir online zu finden sind oder per E-Mail an podcast@gevamusic.com. Und noch mehr freue ich mich darüber, wenn ihr den Podcast mit euren Freunden und dem Rest der Welt teilt. Danke an Geva Keys für den Support und euch eine wunderbare und gesunde Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Ben Flohr.